Hockey O'Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Diewis wird präsentiert von Hockey Data. Hockey Data. Better Stats. Better Sports.
People have no idea what's coming.
Ich darf mich gern überraschen.
Du kannst das Beste nicht sagen.
Und hier schlägt ein!
Wow, I love it.
So kann es gerne weitergehen.
This is gonna be good.
Teil 4 der großen Karriere-Rückschau mit dem ÖRV-Jahrhundert-Goalie und dem ersten Österreicher in der NHL bringt uns wieder zu einem kleinen Zeitsprung. Vor zwei Wochen in Teil 3 war es die glorreiche Zeit der VU Feldkirch. Die NHL werden wir uns noch ein wenig aufsparen für heute in zwei Wochen. Teil 4 widmet sich, Reini, deiner Rückkehr in die österreichische Eishockey-Liga. Ich möchte mich erst einmal erneut bedanken dafür, dass du auch hierfür sicherlich sehr lange Zeit nehmen wirst.
Ja, es macht Spaß, über die Vergangenheit zu reden. Ich muss ganz ehrlich sagen, selber denke ich nicht mehr viel dran, aber du bringst meine Erinnerung wieder zum Vorschein und es ist doch schön, ab und zu darüber zu plaudern.
Es ist auch schön, die österreichischen Eishockey-Fans daran teilhaben zu lassen, an einem reichen Erfahrungsschatz. Es gibt wenige, die so viel gesehen, so viel erlebt haben wie deine Wenigkeit. Wir springen ins Jahr 2006 und dort ins Frühjahr bzw. in den Sommer. Was hat dich dazu bewogen, bei Red Bull Salzburg anzuheuern?
Die Spieler, die in der Mannschaft waren. Es ist, ich habe mich damals entschlossen, dass ich nicht mehr in Nordamerika bleibe. Es ist kurz zur Diskussion gestanden, ob ich zu einem anderen Verein hinwechsel, aber aufgrund, dass meine Kinder sind ja auch schon in die Schule gegangen und die haben schon so viel Schule gewechselt, habe ich gesagt, ich will jetzt da eine Konstante haben in ihrem Leben. Wollte man nach Österreich zurück und dann ist halt für mich nur Salzburg in Frage gekommen, weil das mit dem Martin Ulrich, guter Freund, hat dort gespielt, der Dieter Kalt hat gespielt und eben mit dem Dieter habe ich viel über einen Wechsel nach Salzburg geredet und auch der damalige Trainer, der Hardy Nielsen, war ausschlaggebend für die Entscheidung, nach Salzburg zu gehen.
Inwieweit hast du das österreichische Eishockey während deiner Nordamerika-Zeit und natürlich Lockdown, Corona lässt grüßen, Lockout bedingt, warst du ja auch ein paar Spiele dann in Villach tätig, aber inwieweit hast du in Nordamerika mitverfolgt, was sich in Österreich tut?
Normal, ich habe das ganz normal mitverfolgt. Ich verfolge ja jetzt noch die Vereine, wo meine Freunde spielen oder ehemalige Mitspieler. Natürlich verfolgt man das auch noch und ich bin ein Österreicher, ich bin ein stolzer Österreicher und selbstverständlich habe ich auch in meiner Zeit, wo ich im Ausland gespielt habe, die österreichische Liga mitverfolgt.
Mitte der 90er, die große Zeit der VfL Feldkirch. Wir haben im letzten Teil schon über den Weg zur Dynastie gesprochen, die es dann auch letztlich war. Und Mitte der Nullerjahre des neuen Jahrtausends zeichnet sich eine weitere Dynastie ab. Inwieweit hast du das, was sich in Salzburg getan hat, mitverfolgen können? Inwieweit ist dir auch zugetragen worden, dass da Großes entstehen könnte?
Zugetragen ist mir nicht worden. Ich habe natürlich mitverfolgt, dass Salzburg in die Liga eingestiegen ist, am Anfang mit mäßigem Erfolg. Und dann das Jahr, bevor ich eben zurückgekommen bin, waren sie ja im Finale und haben sie überraschend verloren gegen Villach. Und das war natürlich schon ein Anreiz. Ich habe damals das Glück gehabt, dass ich schon zu einer nicht guten VU Feldkirch gekommen bin und wir dann erfolgreich waren. Und jetzt wollte ich schauen, ob das ein zweites Mal möglich ist.
Du kommst in diesem Jahr nach Salzburg. Was waren deine ersten Eindrücke von der Mannschaft?
Es war ja schon eine Top-Mannschaft, bevor ich da war. Wir haben, es waren wirklich gute Einzelspieler da. Wir haben einen super Trainer gehabt mit dem Hardy Nielsen und seinem Co-Trainer, den Martin Carlsen. Und das Umfeld ist ja auch sehr professionell gewesen. Red Bull mit dem Sponsor von Didi Mateschitz. weiß man natürlich, dass er nur erfolgreich sein will und ich wollte halt erfolgreich weiterspielen und darum ist er die Entscheidung recht einfach gewesen für mich, nach Salzburg zu wechseln. Sie waren damals schon knapp dran, dass sie den österreichischen Meistertitel holen. Und für mich ist immer klar gewesen, dass der Tormann eine tragende Rolle hat. Und wenn es an mir liegen sollte, ob man Master wird oder nicht, die Herausforderung nehme ich gerne an.
Jetzt warst du doch einige Jahre weg aus Österreich. Hast zum ersten Mal seit bald einem Jahrzehnt dann auch wieder in Österreich Eishockey gespielt. Was war die größte Umstellung oder was war vielleicht auch das Schönste daran, wieder in Österreich dauerhaft Eishockey zu spielen?
Wenn man so lange weg ist, ist Österreich ist wurscht wo. Ich bin jetzt geborener Wiener, lebe in Vorarlberg, aber für mich ist, wenn ich nach Österreich komme, ist wurscht wo ich bin, ist Heimat. Und in jetzt rückblickend, diese Salzburg ist für mich, das ist eine wunderschöne Stadt, ich kann mir vorstellen, dass ich dort dauerhaft lebe. Ich bin wieder nach Hause gekommen und habe mit meinen Freunden zusammengespielt und noch dazu in einer guten Organisation und was habe ich mir Besseres vorstellen können.
Jetzt kommst du zu dieser Mannschaft, die natürlich auch mit potentem Sponsor Erfolg finden muss man angesichts der Kaderqualität auch sagen. Inwieweit war, als du dazugekommen bist zur Salzburger Mannschaft der Saison 2006-2007, spürbar, dass man hier gewinnen muss?
Weiß ich nicht, ob man gewinnen muss, aber ich muss schon sagen, nur der größte Sponsor sagt ja nicht automatisch, dass man jedes Jahr Master wird. Und der KAC hat ja das jahrzehntelang eindrucksvoll bewiesen, dass noch nicht mit dem meisten Geld immer Master werden kann, sondern dass die Arbeit das Wichtigste ist und was ja der KAC jetzt macht. Und in Salzburg, sie haben ja, bevor ich gekommen bin, das Geld gehabt und haben es aber nicht geschafft, Meister zu werden. Also es liegt nicht nur an dem Geld, das muss man schon betonen, da müssen schon ganz viele Sachen rundherum abpassen. Und es war für mich, ich habe die Mannschaft gesehen, ich habe gewusst, was für ein Trainer am Werk ist und für mich war klar, dass da nicht viel fehlt, dass man um einen Meistertitel mitspielen kann. Und ich habe das große Glück gehabt, dass ich in meiner Karriere auch bis zu dem Zeitpunkt mehr oder weniger ausschließlich bei erfolgreichen Mannschaften gespielt hat. Und wenn man einmal da oben steht, will man nicht wieder einen Schritt nach unten machen. Und darum war für mich, eben wie schon gesagt, war das eine relativ leichte Entscheidung. Und dass der Druck, einen Druck hat man, das habe ich auch schon vorher gesagt, dass ich meine Familie ernähren muss und nicht, ob ich jetzt Meister werden muss oder ein Spiel gewinnen muss.
Weil du die Person jetzt schon ein paar Mal angesprochen hast, Hardy Nilsson, der Meistertrainer letztlich vorweggenommen, der diese Mannschaft auch geformt hat von vielen auch Weggefährten, immer noch in aller bester Erinnerung behalten wird, von dem in allerhöchsten Tönen gesprochen wird. Was war er für ein Typ? Wie war euer Verhältnis?
Ehrlich. Er war herrlich ehrlich sogar. Er war herrlich ehrlich. Er hat einen ganz trockenen Schmäh gehabt und hat ein gutes Gespür für die Mannschaft gehabt. Das ist auch, wenn man seine Karriere verfolgt, auch später, die Mannschaften haben immer für ihn gespielt. Das war ein Trainer, der hart war, der dir gesagt hat, was er von dir hält, aber ehrlich war und fair. Und so war er. Er hat einen guten Schmäh gehabt, der auch gerade bei den älteren Spielern gut angekommen ist. Da gibt's eine kleine Episode, da haben wir irgendwo, auch im Europacup waren wir in Frankreich, in Rouen waren wir da und dann war das Turnier beendet und wir sind erst am nächsten Tag heimgeflogen, ein paar Spieler sind was essen gegangen, ein paar Spieler sind auf ein Bier gegangen und ein paar Spieler haben halt im Hotel gepokert und dann, ich war bei den Pokerspielern dabei und dann fragt der Hardy, weil man das beim Essen entschieden hat, hat er zu uns am Tisch rübergeschrieben, hat er gesagt, was spielt's ja da jetzt da? Man hat Texas Hold'em gespielt und dann Und er hat gesagt, darf ich mitspielen? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, bist du ein Spieler, Hardy? Und dann hat er zu mir gesagt, natürlich bin ich ein Spieler. Glaubst du, warum stelle ich dich jedes Mal ins Tor? Und so ein Typ war er. Aber er hat dann immer ein Lächeln dabei gehabt und war aber auch in Zeiten, wo er hart sein muss, ist er auch hart gewesen. Und das hat er uns auch gezeigt. Und ich glaube, dass er zu dem Zeitpunkt der richtige Trainer für die Mannschaft war.
Dieses hart sein müssen, wie hat sich das geäußert?
Er hat den Spieler umziehen geschickt unterm Spiel. Also jetzt haben wir ja eine Situation in Klagenfurt gegeben, wo er in André Lacus umziehen geschickt hat. Sagt der André, für dich ist das Spiel beendet, geh dich umziehen. Aber er hat es auch geschafft, dass er nachher nicht, er war nicht nachtragend. Er war selber ein Eishockeyspieler, er hat gewusst, wie das ist. Er hat das mit dem Spieler nachher unter vier Augen ausgesprochen und damit war das erledigt.
Diese Salzburger Mannschaft der Saison 6-7, das liest sich ein klein wenig wie das Hohes Ho des österreichischen Eishockeys der letzten 25, 30 Jahre. Jetzt ist schon auch wichtig zu sagen, dass diese Mannschaft nach eben dem verlorenen Titel noch einmal deutlich aufmunitioniert worden ist. Aber wenn man die Kalts, die Kochs dieser Welt, die Pewalds, die Harans, die Tratniks, die Ulrichs, die Divise hernimmt, ist das für dich die in Spitze wie in Breite beste Akkumulation österreichischen Talents gewesen der letzten drei Jahrzehnte?
Da bin ich jetzt selber, da ist mein Name auch dabei gewesen, das sollen andere entscheiden nachher. Aber was ich über die anderen Spieler sagen kann, ist ja, die waren jetzt 20 Jahre prägend im österreichischen Eishockey und natürlich ist es nicht schlecht, wenn diese Spieler in einer Mannschaft sind.
Es geht in dieser Saison in die Playoffs. Man ist eigentlich überragender Grunddurchgangssieger, gefolgt wieder vom VSV. War euch am Ende des Grunddurchgangs schon klar, es wird wieder auf dieses Duell hinauslaufen?
Na klar war es nicht, aber es war dann im Endeffekt auch keine Überraschung. Vielleicht hat eben mit dem Greg Holster einen super Trainer gehabt, der ein unglaublicher Motivator ist. Und sie haben das Jahr davor den Meistertitel geholt, haben auch eine super Mannschaft gehabt, haben mit dem G auch einen exzellenten Goalie gehabt und dadurch war ja das nicht überraschend, dass sie nochmal ins Finale gekommen sind.
Diese Playoffs werden nicht unbedingt jetzt in ganz großer Erinnerung bleiben, weil sie verhältnismäßig kurz waren. Beide Halbfinalserien Best of Five gespielt worden, beide gesweept einerseits von Red Bull Salzburg gegen die Vienna Capitals, andererseits von Villach gegen Linz und dann geht's ins Finale. Und nachdem ja auch in der Kabine viele waren, die noch ganz genau wussten, wie es sich angefühlt hat, in einer Finalserie gegen Villach zu verlieren, wie war die Stimmung in dieser Salzburger Kabine vor der Finalserie?
Normal. Ich weiß ja nicht, wie das Gefühl vorher war. Ich war ja nicht dabei, wo Salzburg verloren
hat. Aber trotzdem hast du ein ganz gutes Gefühl für
ja,
Spieler.
Ja, aber es ist nicht, kann mich nicht erinnern, dass das Jahr davor ein Thema war. Wir haben echt eine super Saison gespielt. Wir haben gar nicht viele Spiele verloren, das ganze Jahr lang. Und wir haben gewusst, dass es hart wird. In Villach zum Spielen ist sowieso immer hart. Und es ist nie leicht dort zum Gewinnen, auch mit den Fans im Rücken in Villach, die auch tolle Fans haben dort. Und ja, wir haben gewusst, was auf uns zukommt und haben uns eigentlich auf uns konzentriert.
Es war das Gigantenduell zwischen dem Pfosten auf der einen Seite, deine Wenigkeit mit Salzburg auf der anderen Seite, der letztlich vierfache österreichische Meister Gerd Prohaska. Du musst natürlich schmunzeln. Aus Gründen. Es war dann aber eine relativ eindeutige Finalserie am Papier. War es so eindeutig, wie es die Papierform suggeriert?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, also abgesehen von den 70er Jahren wahrscheinlich war das die schmutzigste Serie, die es in Eishockey in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Es waren sehr viele Schwerverletzte. Es ist echt schmutzig gespielt worden. Und ja, Es war echt eine Genugtuung, nach der Finalserie die Hände von den Villacher zu schütteln, mit dem Wissen, dass wir das gewonnen haben.
Was ins Auge springt, ist natürlich Finale Spiel 2. das ungewöhnlich für heutige Verhältnisse noch im Penalty-Schießen entschieden worden ist, was letztlich deine einzige Niederlage dieser Postseason war. Kann man vorstellen, mit Niederlagen oder dass Niederlagen im Penalty-Schießen den Goalies angerechnet werden, ist das fair?
Ich weiß nicht, ob es fair ist. Es ist für mich war es okay. Ich habe immer versucht, dass ich die Schuld auf mich nehme. Dann fühlen sich die Feldspieler besser, sage ich einmal. Und wenn sie die Feldspieler gut spielen, hilft es mir wiederum. Also mir persönlich war es egal. Ich habe selber gewusst, was ich falsch gemacht habe, was ich besser machen hätte sollen. Natürlich ist es nicht fair, wenn man immer den Torhütern die Schuld gibt. Genauso wenig wie wenn ein Penaltyschießen gewonnen ist, ist ja nicht unbedingt der Torhüter. Aber wenn er verliert, halt schon. Aber das kann jeder handhaben, wie er will. Darüber mache ich mir keine Gedanken.
Es gibt viele Hörerinnen und Hörer, die auch damals vielleicht noch nicht mit dabei waren oder dem österreichischen Eishockey nicht die Aufmerksamkeit geschenkt haben, die es verdienen würde, wenn du diese Serie und den Schmutz in der Serie ansprichst. Was ist da alles vorgefallen, das dir heute noch in Erinnerung ist?
Ja, zwei Sachen auf alle Fälle. Ich glaube, das eine war, dass der Gregor Arthursen ist hinter meinem Tor so gecheckt worden, dass er das Gesicht gebrochen gehabt hat. Also das Gesicht gebrochen, wirklich, so wie ich es gesagt habe. Und der Tommy Koch hat den Schläger ins Gesicht gekriegt mit Ansage beim Bulli. So hat ihm der Spieler vorher noch vorgewarnt. Da hat sie ihm gesagt, break your face. Und hat es Gott sei Dank nicht gebrochen, aber er hat halt eine 5 cm dicke Lippe gehabt. Und ja, es war sehr schmutzig. Und früher hat man halt gesagt, Villach ist halt so, in Villach spielt man so hart. Mittlerweile ist ja das viel besser geworden. Das Eishockey ist nicht mehr so, wie es damals war. Es ist nicht so eine schöne Zeit, auch darüber zu reden. Also ich bin froh, dass wir das gewonnen haben. Wenn du dann als Sieger von so einer Serie herausgehst, ist es dann natürlich schon eine Genugtuung, aber ich weiß nicht, ob es unbedingt den Eishockeysport geholfen hat.
Ich möchte zum Thema Genugtuung dann auch noch ein wenig zu sprechen kommen. Ich habe lange überlegt, wo ich folgende Geschichte einpflege, weil sie an vielen verschiedenen Orten passen würde. Sie hat mich erreicht von einem Mann, der damals auf der gegenüberliegenden Seite auf dem Eis gestanden ist. Niemand geringerer als Markus Peintner, der sich folgendermaßen an dich, deine Karriere erinnert und vor allem an ein Unikum.
Hallo Martin. Zum Rainer Divis gibt es natürlich sehr viele Geschichten. Bei mir war das so, dass ich seine ganze Karriere schon sehr früh beobachtet habe beziehungsweise mitbekommen habe, weil er in jungen Jahren schon nach Feldkirch gekommen ist. Ich war damals noch ein 10-, 11-jähriger junger Eishockeyspieler beim ERC Lustenau. Wie in Freiburg haben das aber alle mitgekriegt, dass er in jungen Jahren schon eine Chance gekriegt hat, bei der VfL Feldkirch in der ersten zum Spielen. Und was noch wichtiger war, nicht nur, dass er die Chance bekommen hat, sondern er hat sie auch genützt. Und deswegen war der Rainer Divis zur damaligen Zeit ein Vorbild für ganz viele Spieler, auch wenn man nicht selber Torhüter war, aber er hat eigentlich den Weg vorgezeigt. Das war immer sehr beeindruckend. Ich persönlich habe ihn auch eher als Gegner kennengelernt. Ich habe damals noch beim Underdog, beim VSV gespielt und der Rainer Divis war beim großen Red Bull Salzburg bei den meisten Spielen der Top-Favorit und wir haben dann auch in verschiedenen Playoff-Serien gegeneinander gespielt. Dort war es eher Hassliebe. Ich habe gewusst, dass der Rainer Divis mit seiner Qualität, mit seiner auch mentalen Stärke und mit seiner Persönlichkeit ein absoluter Leader in dieser Mannschaft sein wird und dass es vielleicht auch der entscheidende Faktor ist, wie der Rainer haltet, wie er die Mannschaft im Spiel haltet. Und deswegen habe ich natürlich dort auch mit meiner Art und Weise Eishockey zum Spielen, habe ich natürlich versucht, viel zu provozieren, viel in den Playoff-Serien mit ihm zu reden und ihm irgendwie aus dem Konzept zu bringen. Ich habe das mit mehreren Goalies und mehreren Spielern gemacht. Es hat meistens recht gut geklappt. Beim Rainer war es komplett erfolglos. Ich habe zwar nicht aufgehört, aber auch nach jeder Playoff-Serie habe ich mir gedacht, okay, das hätte man eigentlich schenken können, weil der Reine Divis ist wie ein Stern, da kann ich einreden, da kommt nichts zurück, der lässt sich von Konzepten da bringen und ist auch einfach mental auch so stark gewesen, dass er genau gewusst hat, was ich mache, und es hat ihn völlig kalt gelassen. Ich habe ihn noch eigentlich erst später noch näher kennengelernt. Durchs Nationalteam natürlich, jetzt arbeiten wir schon mehrere Jahre zusammen, und ich bin sehr froh, ihn zu kennen, weil er eine andere Art und Weise hat wie ich. Er ist viel direkter, er ist sehr, sehr ehrlich, er redet nicht ums Thema drumherum. Das sind Punkte, die ich sicher von ihm lernen kann. Das hilft auch, weil wir einfach total verschiedene Charaktere haben im Nationalteam. Und man merkt bei manchen Diskussionen, da denkt man sich, da, das nimmt kein Ende, und irgendwann einmal sagt der Reine, okay, Schlussplädoyer, so und so schaut's aus, und ich habe jetzt genug gehört, das müssen wir machen, und das ist nichts. Und deswegen ist es sehr beeindruckend, wie der Reine agiert, und er hilft uns natürlich im Nationalteam und auch mir als Mensch sehr, weil er einfach ja sehr direkte und ehrliche Art hat, und man kann ihm vertrauen, er ist sehr loyal, und das sind wirklich Eigenschaften, die man heutzutage nicht mehr so einfach findet.
Große Worte von Markus Paintner, da wiederholt sich auch vieles, das andere Weggefährten in ihren Worten mir auch am zukommen lassen. Was für mich besonders beeindruckend war zu hören jetzt in dieser Episode, in diesem kleinen Ausschnitt, war, dass er alles versucht hat, bei dir unter die Haut zu kommen und eiskalt gescheitert ist. Hätte es einen Weg gegeben, bei dir unter die Haut zu kommen, oder ist dieses Unterfangen aussichtslos?
Zuerst will ich einmal sagen, der Markus Paintner ist für mich wahrscheinlich der am wenig wertgeschätzteste Spieler, der in Österreich gespielt hat. Also er hat natürlich eine tolle Karriere gehabt, hat auch genug Nationalteamspiele gehabt, aber...
Und Österreichs letzte Olympia-Quali zu verantworten.
Genau, ja. Nur für mich hat er diese Wertschätzung nicht bekommen, die er verdient hätte. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte gern mit ihm in der Mannschaft gespielt, weil er ist so eine Grätze gewesen, den du gern in deiner Mannschaft gehabt hast. Und er ist ja nicht nur ein Grätzen gewesen, er war auch ein guter Eishockeyspieler. Also das will ich schon dazu sagen. Und natürlich habe ich das mitbekommen, dass er das wollen hat. Aber für mich war klar, dass ich habe das wahrgenommen, dass er das gemacht hat. Aber für mich war klar, wenn ich mich jetzt beschwere oder das erwidere, ja, dann hört er noch weniger damit auf, weil dann weiß er ja, dann hat er Erfolg gehabt damit. Und für mich hat, ich habe das eh schon in vorigen Gesprächen gesagt, ich habe sehr viel mich informiert, wie andere Top-Torhüter mit Druck umgehen und mit Widrigkeiten von außen. Und da hat es für mich, da habe ich was über Patrick Roy gelesen, und zwar, der hat ja in Colorado gespielt gegen Detroit, das waren ja auch diese Erzfeinde, und wenn du in Detroit im Playoff gespielt hast und du hast dagegen Tor gekriegt, haben sie diese Octopus auf Seis gehabt. Und jeder Tormann hat noch ein Gegentor, hat sie im Tor versteckt, dass einem der Octopus nicht trifft. Und der Patrick Roy hat das Gegenteil gemacht. Der ist rausgefahren bis am Torkreis, ist aufrecht dort gestanden, Brust raus, Kopf in die Höhe, und hat sie abschießen lassen. Und das war für mich ein Sinnbild, wie ich agieren muss als Tormann, dass ich auch der Mannschaft, dass ich meiner Mannschaft vermittle, wenn was passiert. Okay, da kann passieren, was will. Wir haben eben in Reinhard hinten, den stört nichts. Und so war es auch mit diesen Attacken, die ja natürlich im Playoff passieren, dass sie einen Torhüter attackieren und ihn aus der Ruhe bringen wollen. Nur ich muss die Ruhe behalten, sonst kann ich meine Leistung nicht bringen. Und dadurch, ich war auf das eingestellt, dass das passieren wird. Und gerade vom Markus Paintner sowieso, da war ich drauf vorbereitet, und darum hat mich das auch nicht gestört. Im Gegenteil, ich habe gewusst, wenn er es will, okay, dann mache ich einiges richtig. Genauso wie wenn die Fans von außen schimpfen. Wem schimpfen die Fans? Es werden nur die guten Spieler geschimpft. Wir haben mir nochmal meinen Sohn gefragt, der hat gesagt, Papa, aber die schimpfen, die stört dich? Das sage ich, nein. Mein Sohn heißt Dominik. Sag ich, Dominik, das ist für mich ein Kompliment. Weil ich habe noch nie gehört, dass sie einen Ersatztormann schimpfen. Oder in Spieler von der vierten Linie. Das ist geschimpft worden. Wenn wir gefahren sind, ist der Dieter Kalt geschimpft worden und der Martin Ulrich oder ich. Und für mich war das eher ein Kompliment, und genauso ist das, wenn ich attackiert worden bin von den gegnerischen Spielern, war das eigentlich eine Bestätigung, dass meine Leistung in dem Moment nicht so schlecht sein kann.
Trotzdem, um es zu konkretisieren, wenn er Markus Pintner vielleicht auch in dieser Finalserie versucht hat, ein wenig unter deine Haut zu kommen, war das mehr so die kleine Attacke nach dem Pfiff oder war das Trash Talk? War das eine Mischung aus beidem? Und wenn Trash Talk, wie hat er es versucht, ein bisschen in deinen Kopf zu kommen?
Alles, genau. Er hat alles gemacht. Er war gut darin. Er war ja gut darin und er hat. Ja, es hat ja ganz, ganz oft bei ihm funktioniert und, ich habe ihm halt angeschaut oder habe ihm angelacht oder habe ihm ignoriert und habe mich schon wieder auf die nächste Situation vorbereitet, aber ich habe nie was dazu gesagt. Überhaupt nicht. Ich habe mich beschimpfen lassen oder niederfahren lassen, habe mir halt ein bisschen mehr Zeit lassen beim Aufstehen, dass der Schiedsrichter das auch versteht, dass ich schon wieder attackiert habe, dann habe ich wieder meine Ausrüstung gerichtet, was ich dann wiederum ihm mehr aufgeregt hat als mich, seine Attacke zum Beispiel. Weil sie gesagt haben, jetzt lasst er sich schon wieder Zeit. Und es ist halt einfach für mich, es war abzusehen, dass das passiert, sage ich einmal. Und darum ist mir das eigentlich ziemlich egal gewesen.
Du hast diese Genugtuung angesprochen, die es gegeben hat, den Villachern nach der für Red Bull Salzburg entschiedenen Finalserie die Hand zu reichen. Wie war es für dich erstmals österreichischer Meister in einem anderen Dress als dem der VfL Feldkirch zu werden?
Ja, das hat weniger in meinen Gedanken vorkommen. Es ist schon, Salzburg ist, glaube ich, bis dahin noch nie Meister geworden. Und natürlich war das große Ziel, seit Red Bull eingestiegen ist dort. Und ich war einfach froh, dass wir das jetzt geschafft haben und ich Teil dieser Mannschaft sein darf.
Nichtsdestotrotz, und das ist vielleicht eine Medienvertreter, Vertreterinnen, Journalisten, Journalistinnen, Geschichte, zählen alle Titel gleich viel oder gibt es besonderere Titel? Und wenn ja, wo rangiert dieser erste Titel für die Salzburg-Organisation? Aber logischerweise dein sechster in Österreich.
Nein, für mich zählt jeder Titel gleich viel. Es ist auch so, dass jeder Spieler in der Mannschaft hat gleich viel Anteil. Es gibt Rollen, die verteilt werden müssen, man kann nicht mit 20 Häuptlingen Meister werden. Es braucht auch die Drecksarbeit machen. Und, genauso braucht man Ersatztormann. Ohne den geht's auch nicht. Oder einen zweiten Tormann, Ersatztormann. Das will ich zurücknehmen. Zweiten Daumen. Und es ist für mich halt jeder Titel gleich viel. Es ist ja jeder Titel gleich schwer zu erreichen. Du musst jedes Jahr denselben Weg gehen. Es gibt Höhen und Tiefen. Und am Endeffekt ist der 10. Meistertitel zählt genauso viel wie der 1. Meistertitel, weil du kriegst dieselbe Medaille. Also das hat sich da nichts geändert. Also da gibt es bei mir überhaupt keine Wertung.
Es geht als Titelträger in eine Offseason, die fürs österreichische Eishockey, aber auch für Red Bull Salzburg eine tiefgreifende Veränderung gibt. Welche das ist und warum sie so tiefgreifend ist, das Ganze nach einer ganz kurzen Pause. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better Stats. Better Sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimediale Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Aussagekräftige Statistiken sind im Eishockeysport das Salz in der Suppe. Doch die einfache und intuitive Erfassung der Statistiken ist nicht genug. Hockey Data geht noch weiter. Welcher Spieler hat den größten Impact im dritten Drittel? Welches Team kann einen 2:0 Rückstand noch drehen? Genaueste Analysen, mathematische Berechnungen von Gewinnwahrscheinlichkeiten, übersichtliche Shotcharts auf der Website oder auch die Recherche von Hotstreaks und historischen Werten. Dies und noch viel mehr gehört zum Portfolio von Hockey Data. Ihr wollt mehr erfahren? Dann besucht die Statistikspezialisten auf www.hockeydata.net, auf Facebook oder Instagram. Hockey Data. Better Stats. Better Sports. Okay. Zurück bei Hockey Clock mit Martin Pfanner, zurück bei Folge 4 der großen Karriere-Rückschau von und mit Rainer Diewes. Rainer, wir sind mittendrin in deinen Salzburger Jahren. Gerade erst den Meistertitel der Saison 2007 besprochen und eben auch angekündigt, es kam innerhalb der Organisation zu einem Wechsel, der auf viele Entwicklungen in Österreich auch Einfluss nehmen sollte. Und das Ganze ist natürlich die Personalie Pierre Paget. Kannst du dich noch an dein erstes Aufeinandertreffen in Österreich mit Pierre Paget erinnern?
Nein, kann ich nicht mehr. Also für uns ist der Wechsel überraschend gekommen. Wir haben es zwar schon im Februar mitbekommen, dass nächstes Jahr wahrscheinlich ein neuer Trainer da sein wird. Keiner hat den Pierre Paget kennt, außer dass er in Berlin war. Aber ich kann mich gar nicht wirklich daran erinnern, auf mein erstes Zusammentreffen mit ihm.
Dann frage ich Hannes, was war oder ist die erste bewusste Erinnerung an Pierre Paget?
Ach, das ist auch schwierig. Es hat so viele, da gibt es echt viele Erinnerungen. Es war sehr, sehr prägsam, sage ich mal, die Jahre mit ihm in Salzburg. Er hat halt dann das Eishockey bei uns auf den Kopf gestellt, sage ich einmal, und auch neu erfinden wollen, hat er vieles. Er hat vieles schlecht gemacht, aber auch vieles gut gemacht. Und auch viele Ideen, die er gehabt hat, sind im Nachhinein nicht so schlecht gewesen, die im Moment eigentlich ja sinnlos waren oder ja auch nicht notwendig gewesen ist. Aber er hat halt polarisiert und viele haben ihn nicht mögen. Ja, er wollte halt, weiß ich nicht, was er wirklich beweisen wollte. Er hat ja auch bei uns einen Umbruch in der Mannschaft gehabt, das, was ich bis heute noch nicht verstanden habe, weil wir ja funktionierende Mannschaft waren, die auch erfolgreich war und auch in den nächsten Jahren erfolgreich hätte sein können. Aber da, er hat diese Philosophie gehabt, dass jedes Jahr 25% der Mannschaft ausgetauscht werden kann, dass nach 4 Jahren quasi eine komplett neue Mannschaft da ist. Weil so habe ich das verstanden, weil also dadurch wiederholt sich ja auch nicht dauernd bei den Spielern und kann auch länger am Ruder bleiben als Trainer.
Jetzt kommt dieser Mann nach Salzburg, wird auch mit vielen Vollmachten ausgestattet, das muss man auch dazu sagen, der diese fixe Idee des Mannschaftsumbaus oder der Mannschaftsveränderung hat. Jetzt kommst du auch aus einer Zeit, gerade mit der VfL Kirchhoff, wo man gesehen hat, dass ein Nukleus an Leistungsträgern auch über Jahre Erfolg bringen kann. Jetzt war das auch eine Salzburger Mannschaft, in der du warst, mit vielen Leithammeln. Wie hat das ausgesehen oder wie muss man sich das vorstellen? Es trifft der Veränderer Pierre Paget auf diese Leitfiguren und Führungsspieler in Salzburg.
Das ist ein bisschen schwierig für mich jetzt, weil ich muss sagen, ich persönlich habe mit dem Pierre überhaupt kein Problem gehabt. Ich bin letztes Jahr auf Reha gewesen, weil nach meiner Rückenoperation, und dann bin ich in Hahnenkamm Raum raufgelaufen und dann habe ich ihn gerade getroffen. Der lebt jetzt in Kitzbühel und das war eigentlich ein nettes Gespräch und er wollte halt da das Eishockey in Österreich revolutionieren, er hat eine Vision gehabt, wollte NHL-Spieler herausbringen, ob die ernst gemeint war oder nicht, weiß ich nicht. Aber er hat es einmal so kommuniziert. Und ja, er ist halt ein Nordamerikaner. Und wenn man bei GM wechselt, und für uns war er der GM, weil für uns ist er nicht mit vielen Vollmachten ausgestattet worden, für uns war er der Entscheidungsträger, sonst keiner beim Eishockey. Und so hat das für uns ausgesehen, für uns Spieler. Und in Nordamerika ist es halt so, wenn einer neu zu einem Verein kommt, dann stellt er alles am Kopf und holt die Leute, die er will, holt die Spieler, die er will. Und so hat er das bei uns auch gemacht. Und er wollte halt da was aufbauen. Er hat es eh lang genug geschafft, dass er in Salzburg geblieben ist. Und ich habe es ein bisschen schade gefunden, weil wir schon eine funktionierende Mannschaft gehabt haben, die auch offen für Neues war. Und das waren ja nicht sture. Wir haben ja nicht sture Mitspieler gehabt, die nur das tun wollten, was sie gerne gemacht hätten, sondern die haben sich ja im Dienste der Mannschaft gestellt. Und wenn halt dann so wirklich leidenschaftliche Eishockeyspieler wie ein Gregor Hartersen sagt, oder der Gregor Hartersen, der das Jahr davor beim Hardy gesagt hat, er kann sich nur vorstellen, ein paar Jahre spielen und nach dem Jahr hört er auf, dann ist irgendwas falsch gelaufen.
Wie hast du diese Saison 2007, 2008 damals erlebt, wenn man sich schlicht und ergreifend ansieht, wer alles für Red Bull Salzburg damals aufgelaufen ist? Wahrscheinlich hättest du aus den Spielern drei Mannschaften bilden können und es war aber nur eine. Also sehr viel kommen, sehr viel gehen, sehr viel Veränderung. Wie hast du das damals in deiner Wahrnehmung verarbeitet?
Ja, wir haben das schon innerhalb der Mannschaft besprochen und für uns normal ist, es war nicht notwendig, weil es ist ja viel Geld hinausgepulvert worden, wo nicht notwendig gewesen ist, weil wir waren ja erfolgreich. Und da hätte man was Vernünftigeres anstellen können mit dem Geld. Aber ja, wir waren nicht die Entscheidungsträger, wir waren nur die Spieler. Wir haben das gemacht, was man von uns verlangt. Wir haben versucht, am meisten das Beste zu geben. Und was in der Funktionärsebene abläuft, da habe ich mir schon einige Jahre früher keine Gedanken mehr drüber gemacht. Ich habe einen Spruch von meinen Agenten in Amerika, bevor ich rübergegangen bin. Der hat zu mir gesagt, Reinhard, von mir kriegst du keinen Tipp, außer einen einzigen. Er hat gesagt, versuch ja nie Trainer- und Managemententscheidungen zu verstehen. Er sagt, ich bin ein Rechtsanwalt, ich bin Spielervermittler, ich verstehe es oft nicht. Also mach dich nicht verrückt und versuch sie zu verstehen. Und mir ist in dieser Situation so gegangen. Ich habe mich auf meinen Job konzentriert und was rundherum passiert ist, habe ich versucht, nicht verstehen zu wollen.
Trotzdem, auch wenn man weiß, welche Spieler teilweise unter Pierre Paché gelitten hatten, aus welchen Gründen auch immer, war man unter ihm bei Red Bull Salzburg als Goalie in einer geschützten Werkstätte?
Nein, ich glaube, du warst, er hat ihn in Ruhe lassen, wenn er der Überzeugung war, dass er von dir profitieren kann. Und das meine ich überhaupt nicht werten, das ist, finde ich, gar nicht schlecht, weil wenn ich als Trainer weiß, ich kann mich auf einen Spieler verlassen, natürlich behandle ich ihn wahrscheinlich anders. Ob man sollte oder nicht, soll ja jeder selber entscheiden. Es ist so, ich habe Gott sei Dank mit ihm kein Problem gehabt. Mir haben einige Umgangsformen nicht gefallen, aber das war jetzt gar nicht einmal nur auf ihn zurückzuführen. Und ja, es ist ein schwieriges Thema, darüber zu reden. Er hat da gute Sachen gemacht, das muss man schon sagen. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die Trainer dann auch nicht unbedingt besser waren, die in Salzburg waren, wenn man die Spieler fragt. Da ist an Aussagen von Spielern gekommen. Natürlich war ich ja mein Kontakt nachher immer nur zu den Spielern gewesen und die haben zu mir gesagt, Reinhard, der Pierre war Weltmeister gegen unseren jetzigen Trainer. Und also so ist es nicht, dass alles schlecht war. Er hat halt ein Auftreten gehabt, hat halt seine Interviews, die vielleicht in der Öffentlichkeit oft nicht zu verstehen war, weil er gar nicht auf Fragen geantwortet hat, die gestellt worden sind. Aber das hat ja bei einem System gehabt. Weil für ihn ist ein Interview nur ein Mittel zum Zweck gewesen. Er ist ja zum Interview gegangen, weil er das mitteilen wollte, was er will. Und wenn eine Frage gestellt worden ist, die nicht die gerade nicht in sein Konzept passt, dann hat er halt einfach gesagt, was er wollen hat. Und so ist, dann ist halt das so rübergekommen, wie wenn er die Frage nicht versteht oder ja, was irgendwas in seinem Kopf los ist, aber das war ja System bei ihm. Er ist ja ein hochintelligenter Mensch gewesen. Oder ist er immer noch, Entschuldigung, er lebt ja noch, Gott sei Dank.
Nichtsdestotrotz, und das soll keine auch Anklage gegenüber Pierre Paché sein, weit weg davon, sondern vor allem auch einer jüngeren Generation versuchen nahezubringen, dass er halt einfach ein, wird es mal im besten aller Sinne, kurioser Eishockey-Vogel war und wahrscheinlich auch nach wie vor ist, wenn er solche Interviews gegeben hat, hat man das als Mannschaft mitverfolgt? Hast du das auch mitverfolgt, wie er sich in der Öffentlichkeit gegeben hat? Oder ist das immer nur zugetragen worden? Hast du auf sowas Wert gelegt, sowas zu verfolgen?
Nein, habe ich nicht. Natürlich haben wir es mitgekriegt. Es war ja nicht möglich, es nicht mitzukriegen. Wir sind ja darauf permanent darauf angesprochen worden. Aber wir haben ja gewusst, wer er ist. Und ja, ich hab einen Grundsatz, habe ich auch schon erwähnt, der Trainer hat immer recht. Weil wenn er oft nicht recht hat, ist er nicht mehr lang der Trainer. Und ich habe viele Trainer in meiner Karriere gehabt, Gott sei Dank viele gute, auch schlechte. Und für mich war wichtig, ich habe nicht mehr geurteilt, ob einer gut oder schlecht ist, sondern wie einer menschlich ist und ob einer gewinnen möchte oder nicht gewinnen möchte. Und gewinnen wollte er. Ob das Menschliche passt hat. Ich persönlich habe mit dem kein Problem gehabt. Umgangsformen mit anderen kann ich nicht, hat mir nicht alles gefallen, aber ich weiß natürlich nicht, was zwischen denen passiert ist. Drum habe ich mir da keine Meinung über diese Umgangsformen gebildet. Noch.
Das Wunderbare an diesem Podcast ist, dass man natürlich auch mit Gerüchten, bestimmten Urteilen oder dergleichen aufräumen kann, und es hält sich gerade in eurer Beziehung, je nachdem, wenn man fragt, du hast hartnäckig auch das Gerücht, dass da des Öfteren auch mal geraucht haben soll zwischen euch beiden. Würdest du das auch so sehen? War das tatsächlich der Fall oder ist das kompletter Blödsinn?
Das ist ein Schwachsinn. Das ist ein Schwachsinn. Also, da zwischen uns persönlich hat es nie ein Problem gegeben. Überhaupt nicht. Also das weiß ich nicht, wie das jetzt zustande gekommen ist. Wir haben einige Sachen nicht gefallen, wie er mit Spielern umgegangen ist, mit jüngeren Spielern. Es hat einmal einen Zwischenfall mit Mario Fischer gegeben. Da bin halt ich dann schon ein Gerechtigkeitsfanatiker gewesen und bin auch für den Spieler aufgestanden. Aber ich persönlich habe mit dem kein Problem gehabt. Und ich muss auch ehrlich sagen, also das höre ich jetzt zum ersten Mal, dass mir das nachgesagt worden ist.
Wunderbar, dann können wir damit auch entsprechend aufräumen und wird sich dann auch nicht mehr als Wahrheit halten. Wenn wir zum sportlichen Verlauf der Saison kommen, Salzburg in der Saison davor mit diesem starken Stamm an auch arrivierten österreichischen, vor allem Nationalteamspielern, die Saison von Anfang bis Ende de facto dominiert. Und dann war aber im Grunddurchgang und auch in der Platzierungsrunde dann doch deutlich mehr Sand im Getriebe in der Folgesaison. War das eine direkte Konsequenz aus dieser hohen Personalfluktuation oder gab es andere Gründe?
Nein, es ist, wo der Bär gekommen ist, ist halt alles auf den Kopf gestellt worden und es hat viele Sachen gegeben, die für uns Spieler nicht nachvollziehbar waren und die haben wir erst verkraften müssen. Und es haben viele, gerade die ausländischen Spieler, die ja gewohnt sind, dass sie sehr viel Macht haben, die haben natürlich am Anfang versucht, dagegen anzukämpfen und haben geglaubt, so kann man ja nicht umgehen, das geht ja nicht so. Und die haben sich auch erst akklimatisieren müssen. Erstens sind sie in einem fremden Land, dann haben sie jetzt einen Trainer, wo sie so noch nie kennengelernt haben. Und das hat halt Zeit gebraucht. Dann hat es viele Spielerwechsel gegeben, das ist ja ein Mannschaftssport. Das ist ja nicht so, dass man 20 oder 25 Spieler zusammenwürfelt und die dann automatisch erfolgreich sind. Die müssen ja harmonieren miteinander. Und das hat halt einfach die Zeit gebraucht.
Dieses sagenumwobene Pierre Pagé'sche System, Five Man, No Position, das viele mit rauchenden Köpfen auch zurückgelassen hat. Ist dir das im Lockerroom einmal aufgefallen, dass über so manchem Spielerkopf einfach nur noch Fragezeichen schwirren?
Ja, also für die Spieler war es nicht immer einfach. Und da hat es natürlich auch viele Diskussionen gegeben. Aber wir haben so starke, so gute Charaktere gehabt und so starke Spieler, dass die haben sich das halt selber geregelt nachher. Wir sind ja vor dem Playoff, haben uns am Essen gegangen, haben uns zusammengeholt und gesagt, okay, dann machen wir es so. Und es hat Gott sei Dank funktioniert. Es war nicht immer einfach, aber es hat uns zusammengeschweißt. Und im Endeffekt hat es dann Gott sei Dank doch funktioniert.
Du hast mir mit der Antwort schon ein klein wenig den Wind aus den Segeln genommen, was die nächste Frage und auch Antwort anbelangt. Es gibt tatsächlich immer noch eine erkleckliche Zahl an Menschen, die sagen, 2007, 2008 ist Salzburg nicht wegen Pierre Pagé Meister geworden, sondern trotz Pierre Pagé. Was würdest du diesen Leuten antworten, die das sagen?
Ja, aber ja, man ist ja immer mit er Meister geworden. Weil auch wenn die Spieler was anderes gemacht haben, ist ja doch er hauptverantwortlich dafür gewesen. Ne?
Siehst du, du kannst die hohe Kunst der Diplomatie. Ich möchte diese Saison auch deswegen nochmal etwas intensiver Revue passieren lassen, weil es zwei sehr spannende Angelegenheiten gab in den Playoffs. Einerseits das dort schon fast alljährliche Wiedersehen mit Villach im Viertelfinale, die engste aller Viertelfinalserien und dann auch das erstmalige Erreichen einer internationalen Mannschaft des Finals, nämlich von Ljubljana gegen Salzburg. Was sind erst einmal deine Erinnerungen an diese Villach-Serie? Von der schmutzigsten Playoff-Serie kommend, die Österreich je gesehen hatte, in diese Serie übergehend.
Das war wahrscheinlich eine der emotionalsten Serien. Das war einer der wenigen Serien, die mir in Erinnerung geblieben ist. Das war gerade das im Halbfinale war das, glaube ich, das Best of Five gespielt worden.
Genau, Viertelfinale, Best of Five und Halbfinale war dann
genau, in Wien der Sweep. Wir haben die ersten zwei Spiele gewonnen und dann kommen wir nach Salzburg und dann haben wir überraschenderweise verloren. Und dann sind wir nach Villach gekommen und dort sind wir zerlegt worden. Und dann haben wir eben das Entscheidungsspiel Game 5 und ich glaube bis 10 Minuten vor Schluss ist 0-0 gestanden. Und das war so spannend. Also das war, darum ist mir das auch in Erinnerung geblieben. Das war eines der nervenaufreibendsten Spiele in meiner Karriere, glaube ich. Und wir haben auch ganz knapp gewonnen, glaube ich. Wir sind dann ganz knapp, also im dritten Drittel sind wir mal über 2 Minuten 5-3 Unterzahl gewesen, an das kann ich mich erinnern. Und die haben wir dann irgendwie überstanden und haben dann eben das 1, ich glaube der Marco Beval hat 1-0 gemacht gegen einen vierfachen österreichischen Meister.
Deine Erinnerung ist wie immer akkurat, weil du aber auch gesagt hast, in Villach ist man zerlegt worden. Es war ein deutlicher 8-2 Heimerfolg der Villacher und in den Playoffs hat man ja nie viel Zeit, um sich jetzt auf ein neues Spiel einzustellen, vorzubereiten. Wie ist es dir gelungen, nach solchen Leistungen, vielleicht auch Negativerlebnissen, die Festplatte so schnell als möglich zu löschen? Short Memory als Stichwort.
Ja, das ist, was ich in der KAC Feldkirch-Serie, wo ich schon erwähnt habe, ob du jetzt 10-2 gewinnst und 9-4 verlierst, es ist trotzdem nur ein Spiel. Und die Mannschaften sind beide gut, wenn sie im Halbfinale stehen. Es ist 2-2 gestanden. Ich habe das später auch noch miterlebt. In Wien haben wir einmal ja 9-1 gekriegt im Entscheidungsspiel. Oder war das Jahr davor? Ich weiß gar nicht mehr. Und trotzdem ist es nur ein Spiel. Es zählt auch nur ein Punkt. Und genauso war das. Und für mich war immer klar, als Tormann kannst du dich auszeichnen, wenn du nach so einem Spiel zurückkommst. Und deine Leistung bringst. Und wenn man 8-2 auswärts verliert, dann kann der Dormer nicht gut gewesen sein. Und für mich war es Zeit, dass ich dann der Mannschaft was zurückgebe.
Jetzt nach diesem Playoff-Run über dann auch Villach und Wien ins Finale geht's gegen Ljubljana. Was ist dir in dieser Serie in Erinnerung geblieben oder was kommt dir als erstes in Erinnerung?
Ja, da hat es die Strafverifizierung gegeben.
Hochkontrovers?
Ja, hochkontrovers und das ist echt schade gewesen für das Eishockey. Ich habe aber dann im Nachhinein gehört, dass natürlich haben wir profitiert davon und wir wären gern anders Meister geworden und ich schließe mich jeden an, der sagt, wenn es diese Strafverifizierung nicht gegeben hätten, wären wir nicht Meister geworden. Also wahrscheinlich wäre das so passiert, aber ich habe im Nachhinein gehört, dass Laibach selber schuld war da. Es hat damals diese Punkteregel gegeben. Und ich glaube 60 Punkte. Und wenn ein Spieler gesperrt ist, der 4 Punkte gilt, dann darf man halt das nächste Spiel oder solange die Sperre aufrecht ist, nur 56 Punkte verwenden. Und das ist ganz klar kommuniziert worden, dass wenn sich Vereine nicht dran halten, dann werden die Spiele strafverifiziert. Und ich habe im Nachhinein gehört, also ich erzähle jetzt nur, was man mir erzählt hat, ob es genau stimmt, weiß ich nicht, dass Laibach hat sich nie an die Regeln gehalten, unter dem Jahr schon, und die sind immer wieder verwarnt worden und dann vor dem Playoff sind sie noch einmal explizit darauf hingewiesen worden. Und wo sie dann sogar, gerade das Spiel davor war wieder eine Sperre für einen Laibach-Spieler, und die sind wieder darauf hingewiesen, bitte aufpassen, ihr dürft nur so und so viele Punkte einsetzen. Das haben sie dann auch schriftlich bekommen und sie haben sie wieder nicht dran gehalten. Und darum hat es diese Strafverifizierung gegeben.
Die Legende besagt, dass die Mannschaft aus Ljubljana im Bus erfahren hat, dass dieser eine Seriensieg den Besitzer gewechselt hatte. Wirst du damals davon erfahren, dass jetzt ein Sieg in der Serie mehr auf Habenseite von Red Bull Salzburg ist?
Das haben wir, glaube ich, im Vormittagstraining. Also dann hat es natürlich die Diskussionen gegeben, wie wir jetzt damit umgehen. Die Liga wollte es natürlich elegant lösen, weil meine Werbung war es nicht fürs Eishockey. Und es waren halt die Diskussionen, wie entschieden wird. Und nun, wir sind, glaube ich, am Vormittag informiert worden, dass es jetzt da Diskussionen gibt und vor dem Spiel eine Entscheidung geben wird. Und wie dann entschieden worden ist, haben wir, glaube ich, vor dem Spiel erfahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Wenn du dich in die Lage des Gegners versetzen würdest, statt einer 3-1-Serienführung, ein 2-2, wie brutal fühlt sich sowas an oder wie brutal glaubst du, würde sich sowas anfühlen?
Ja, ich glaube, das kann man gar nicht anders beschreiben, das ist brutal. Und ich habe ja Spieler, ich habe ja Freunde auf der anderen Seite gehabt, ja, da ist ja Thomas Schnuck, Nick Zupančič, die haben ja dort gespielt und für sie hat es mir auch leid getan, Gedanken darüber habe ich mir damals in dem Moment nicht gemacht, weil wir uns ja auf das Spiel vorbereitet haben. Wir haben natürlich noch geglaubt, dass wir 1-3 in der Serie drehen können. Und ja, es ist halt so passiert, wie es passiert ist. Ich kann es nicht ändern, ich habe auch die Entscheidung nicht getroffen. Mir wäre lieber gewesen, es wäre anders gewesen, aber es ist halt, an der Regel sollte man sich schon halten.
Die Finalserie bleibt auch deswegen in Erinnerung. Ich bin da natürlich ein gebranntes Kind, weil ich mit ihm länger darüber gesprochen habe, dass Robert Lukas, der in dieser Saison Teil der Salzburger Mannschaft war, in den entscheidenden Spielen dann nicht mehr aufgeboten worden ist. Wer den Competitor Robert Lukas kennt, weiß, wie ihm wahrscheinlich Seele, Herz und alles, was nur bluten kann, geblutet hat. Eine von vielen Entscheidungen, die es natürlich zu akzeptieren galt. Aber wie hast du auf solche Dinge reagiert? Ist dir sowas aufgefallen und hast du das dann auch versucht zu thematisieren, wenn der Zeitpunkt richtig ist, oder hast du es akzeptieren müssen?
Ja, ich habe akzeptieren müssen. Wenn der Trainer entscheidet, wenn ich Trainer bin, will ich auch selber entscheiden, lasse ich mir auch nicht reinreden. Und ob jetzt das richtig oder falsch war, ja, man, Robert Lukas ist einer der besten Verteidiger, die es in Österreich gegeben hat. Und ich glaube, der hätte auch uns dort geholfen. Warum die Entscheidung so ausgefallen ist, wie sie ist, wissen wir nicht. Du müsst mit Berbachet fragen.
Es geht in jedem Fall in Richtung zweiten aufeinanderfolgenden Titel für Salzburg. Die Mini-Dynastie Red Bull Salzburg ist auch geboren. Abseits dieser Dynastie hat es natürlich auch wieder einen Stamm, zumindest an Kräften gegeben, auch wenn sich das drumherum extrem verändert hat. Mit wem warst du in Salzburg in all diesen Jahren eng? Wer sind da gute Freunde und Wegbegleiter geworden?
Ja, eigentlich die Österreicher. Also ich bin mit dem, ob jetzt das der Dago war, der Tommy Koch war, aber ich glaube, in Tommy Koch kennt jeder unter Dago im österreichischen Eishockey, aber Marco Bewal, mit dem Dieter Kalt natürlich, da ist auch jetzt der Kontakt noch da. Natürlich meinem alten Wiener Freund, den Martin Ulrich, mit denen habe ich gern zusammengespielt, was auch einer der Hauptgründe war, warum ich nach Salzburg bin, weil ich immer mit einem zusammenspielen wollte. Ja, also die österreichische Connection war halt dort immer da. Es sind ja dann auch Superspieler dazugekommen, wie ein Matthias Tratnik, Daniel Welser. Die sind da ist ja der Respekt untereinander auch so groß gewesen. Darum hat das erfolgreich funktioniert, sage ich einmal. Wir haben ja ganz viele Führungsspieler in der Mannschaft gehabt und trotzdem hat jeder gewusst, welche Rolle er ausfüllen muss.
Ziemlich mehr als nur passend, dass du als erstes, und das mag jetzt reiner Zufall sein, auch Thomas Koch erwähnt hast, natürlich mich mit Thomas Koch ein wenig über deine Wenigkeit unterhalten und ihn auch gebeten, so ein, zwei Erinnerungen vielleicht auch zu gemeinsamen Salzburger Zeiten zu übermitteln. Eine hat er tatsächlich dann auch zu diesem spezifischen Thema geliefert, möchte da erstmal mit dir reinhören und mich dann danach mit dir darüber unterhalten.
In unserer gemeinsamen Zeit in Salzburg haben wir uns sehr gut verstanden und unter anderem haben wir uns auch die letzte Reihe Mannschaftsbus geteilt. Und wie es eben so ist, nach dem Mittagessen fährt der Bus wieder weiter und alle Spieler legen sich hin und halten einen Nachmittagsschlaf. Und ich habe natürlich unten schlafen müssen am Boden, weil ich der Jüngere war und der Divo war der Ältere und hat natürlich oben quer über die ganze Sitzbank schlafen können. Und er hat immer nur eine Stunde Nachmittagsschlaf gebraucht. Und ich war da so quasi der Langschläfer und habe locker zwei Stunden schlafen können. Und meistens ist der Divo halt aufgewacht nach einer Stunde. Und dann war halt eben immer Kaffeezeit nach dem Schlafen und er wollte den Kaffee eben nie alleine trinken. Und deswegen hat er mich immer sanft geweckt und sein Ansatzschmäh war, wenn ich tief geschlafen habe, hat er sich runtergebeugt zu mir und hat gesagt, Dago, kannst du auch nicht schlafen? Und natürlich bin ich dann aufgewacht und meine Antwort war immer, jetzt nicht mehr. Und da hat er gesagt, komm, ich hole dir einen Kaffee, trink mal zusammen einen Kaffee. Und das war halt sein Ansatzschmäh. Und wir haben auch schon wieder gelacht und das war eine Gaude. Und haben trotzdem immer eine gute Leistung abgerufen und haben immer einen Spaß gehabt da im Bus und der Schmäh ist gerannt. Und das sind einfach Sachen, die mir einen lieber erinnern. Er war immer ein lustiger Kerl und hat immer einen Schmäh auf den Lippen gehabt.
Auch wenn man es bei Legenden nicht tut, nämlich sie verbessern und tue es wirklich nur ungern, aber dein Schmäh ist immer noch gut. Daran hat sich nichts geändert, aber ist es. Und Themen wie Hierarchie, auch bei Busfahrten, scheinen uns über all deine Episoden zu begleiten. Ist es Fluch oder Segen, Rainer Diewis im Bus als Mitfahrer auf der Hinterbank zu haben?
Nein, das muss in dem Fall der Dago entscheiden, aber es ist nicht so, dass, also wenn jetzt der Dago zu mir gesagt hätte, Reinhard, ich würde gerne oben liegen, hätte ich mich am Boden gelegt. Also so war es jetzt nicht. Das ist, er hat sowieso auch vorher immer, wo er war, hat er immer quer am Boden geschlafen. Also das hat sich automatisch ergeben. Das ist jetzt dann nicht das war jetzt nicht meine Bestimmung und ich habe auch nicht gesagt, Dago, Zeit wird Ligabe, sondern das hat sich einfach so ergeben.
Du kommst zurück nach Österreich, du gewinnst zweimal in Serie die Meisterschaft, die ersten beiden Titel in der Vereinsgeschichte von Red Bull Salzburg. Ab wann war dir aber klar, es wartet noch einmal Schweden in deiner Karriere?
Gar nicht eigentlich. Ich bin nach Salzburg gegangen, weil ich gesagt habe, ich will dort meine Karriere beenden. Ich würde mich als sehr loyal bezeichnen und habe nicht viel Verein gewechselt. Also wenn ich da bis zu dem Zeitpunkt zurückblicke, ich bin von Wattstadlau weggegangen, weil sie mich dort nicht mehr braucht haben. Und von Feldkirch bin ich weggegangen, weil Feldkirch bankrott gegangen ist. Und dann war ich halt in Amerika in einer Organisation, wo ich nicht viel Entscheidungskraft über meine Vereine gehabt habe, sondern es wird ja dort bestimmt über dich. Und dann wollte ich eigentlich, okay, jetzt gehe ich zurück nach Österreich, jetzt beende ich dort meine Karriere bei dem Verein, den ich mir ausgesucht habe. Aber es passiert halt leider nicht immer so, wie man das vorstellen kann und wie man sich das vorstellt. Und ich bin ja nach meiner Feldkirchzeit nach Schweden gegangen und habe in Leksand gespielt und hätte auch nach Färjestad können. Und es war halt so, außer dass ich mit Schweden zusammengespielt habe und die Mitspieler sehr gern gehabt habe, habe ich über Schweden nichts gewusst. Und damals zu der Zeit, wo ich war ja der einzige Ausländer in Leksand. Und also mit Ausnahme von diesen Finnen und Norwegern, die ja in den skandinavischen Bereich untereinander wechseln können und nicht als Ausländer zählen. Und ja, ich hätte noch Färjestad können, habe aber damals nicht den Stellenwert von Färjestad gekannt. Das ist mehr oder weniger das Bayern München vom schwedischen Eishockey. Wird auch so geführt. Das sind auch in diesem Board drinnen, in diesem also Aufsichtsrat oder wie man das dort bezeichnet, sind als ehemalige Klassenspieler, wie es bei Bayern halt der Uli Hoeneß oder Rummenigge war oder Paul Breitner, ist halt dort der Hackenlob, Thomas Runk, wie es Thomas Samuelsen und sonst noch ein paar Spieler drinnen gewesen noch. Und mir war nicht bewusst, eben wie gut das sind. Und ich hätte damals auch nach Färjestad können, haben wir für Leksand entschieden, weil die damals die Ersten waren, die gefragt haben. Und ich habe mir dann einmal geschworen, wenn ich jemals wieder die Chance habe, nach Färjestad zu gehen, mache ich das.
Und genau da werden wir ganz kurz innehalten. Wir widmen uns diesem Jahr bei Färjestad und den letzten beiden bei Red Bull Salzburg in aller Ausführlichkeit nach einer ganz kurzen Pause. Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von Hockey Data. Better Stats, Better Sports. Hockey Data ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimedialer Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Ihr sucht eine Software, um euer Turnier oder eure Liga statistisch oder organisatorisch zu betreuen? Ihr wollt die Statistiken gleich auf eurer Homepage integrieren? Ihr braucht den perfekten Partner für Live-Statistiken und Grafiken bei eurer Streaming-Lösung? Dann findet ihr bei Hockey Data alles,
was ihr braucht. Seit Jahren setzen namhafte Kunden wie das Red Bull Media House, Puls 24, nationale Verbände und eine Vielzahl von Turnierveranstaltern auf die Softwarelösungen von Hockey Data. Mehr Infos zu den maßgeschneiderten und erschwinglichen Softwarepaketen findet ihr unter www.hockeydata.net, Facebook oder Instagram. Hockey Data. Better Stats. Better Sports.
Zurück bei Hockey Clock mit Martin Pfanner, zurück beim letzten Teil dieser Episode, wo wir ein wenig über deinen zweiten Gang nach Schweden sprechen wollen, aber auch über dann das Ende deiner Zeit bei Red Bull Salzburg. Du hast in deiner Karriere häufig Teams gewechselt, Vereine, Ligen, Länder. Wie haben sich diese Wechsel vollzogen? Gibt's etwas oder gibt's eine Geschichte, wo man das alles über einen Kamm scheren kann, wo du immer deinen Agenten vorgeschickt hast? Hattest du einen Agenten? Hast du dich versucht, selber zu vertreten? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, bis zu meinem Weg nach Amerika habe ich keinen Agenten gehabt. Ich bin von Feldkirch nach Schweden ohne Agent gegangen, da habe ich selber verhandelt. In Amerika war es verpflichtend, einen Agenten zu haben damals. Und dann, wo ich zurückgekommen bin, hat der Tommy Zehren hat das für mich gemacht. Und er hat für mich eben meinen Vertrag in Salzburg ausgehandelt. Wo ich dann nochmal nach Schweden gegangen bin, habe ich das mehr oder weniger zuerst persönlich gemacht mit dem Manager von Färjestad. Und dann die Vollendung hat halt dann, dass das zu Papier gebracht wurde, hat dann der Tommy Zehren wieder gemacht.
Wie hat sich dieses Gespräch, diese Kontaktaufnahme zwischen Färjestad und Rainer Tivis gestaltet?
Ich bin ja davor in Salzburg gewesen und nach 2 Jahren ist meine Zeit dort zu Ende gegangen, leider. Und dann bin ich vereinslos gewesen und dann hat eines Tages der Thomas Rundquist bei mir angerufen und hat gefragt, ob ich Lust habe, nach Färjestad zu gehen. Und ja, was ich vorher schon erwähnt habe, für mich war das ein No-Brainer. Ich habe sofort gesagt, ja, natürlich. Dann, er hat mir die Situation geschildert. Er hat gesagt, wir haben einen kompletten Umbruch, wir haben 10 neue Spieler, wir haben einen jungen Tormann, wo wir überzeugt sind, dass der in der NHL spielen wird. Und dadurch, dass wir so viele neue Spieler haben, hätten wir gern gerade auf der Torhüterposition einen Mentor und wo wir wissen, dass der in die Mannschaft reinpasst. Und dann habe ich gesagt, ja, es hört sich für mich gut an. Ich bin damals eh in dieser Phase gewesen. Mein Rücken hat mir wieder Probleme bereitet. Er hat zu mir gesagt, Reinhard, es kann sein, dass du nicht viel spielst. Es kann sein, wenn der andere Tormann nicht gut ist, dass du viel spielst. Und dann habe ich gesagt, nein, das passt eh gerade gut. Wenn ich nicht viel spiele, kann ich gut trainieren, kann auch so meine Karriere nochmal verlängern, weil ich eh mit Rückenprobleme habe. Und er hat sich das abgespielt. Er hat dann gesagt, er war eigentlich froh, wie ich reagiert habe, hat gesagt, er wird mein Angebot machen. Die Verhandlung hat genau 0 Sekunden gedauert. Er hat mein Angebot gemacht und ich habe es angenommen. Und ja, ist eigentlich ganz kurz und schmerzlos gewesen.
In dieser Antwort waren relativ viele Themenkomplexe drinnen, auf die ich jetzt einzeln eingehen möchte. Die erste Frage bezieht sich natürlich auf die Person Thomas Rundquist. Jemand, den du lange als Spieler gekannt, miterlebt und logischerweise auch geschätzt hast. Wie wichtig war die Person Thomas Rundquist für den Gang nach Färjestad? Wäre es auch unter einem anderen GM für dich dorthin gegangen?
Ja, weil ich mittlerweile gewusst habe, was für einen Stellenwert Färjestad im schwedischen Eishockey hat. Dass natürlich er dort der GM war, hat natürlich alles nochmal vereinfacht. Und dadurch haben wir die Verhandlungen überhaupt, also hat es gar keine Verhandlung gegeben. Er hat gesagt, Reinhard, wir machen dafür unsere Verhältnisse ein gutes Angebot. Hoffentlich reicht es für dich. Und er hat dann, die sind auch so fair, haben sie gesagt, sollen wir zu dir schicken oder zum Manager? Sag ich, nein, bitte schick zum Tommy Zehren. Und mir hat dann, glaube ich, am nächsten Tag oder 2 Tage später der Tommy Zehren angerufen und gesagt, das Angebot ist da. Und er hat mir gefragt, was ich glaube, was sie geboten haben. Ich habe ihm dann die Zahl genannt, die hat er genau gestimmt. Und dann hat er gesagt, soll man noch nachverhandeln? Sage ich, nein, ich will dorthin, fertig. Und ja, echt kurz und schmerzlos gewesen und rückblickend einer der besten Entscheidungen meiner Karriere.
weil du den Rücken, der dir damals auch schon Probleme bereitet hat, etwas, das dich auch die nächsten Jahre begleiten sollte, angesprochen hast. Ab wann ist es erstmals so virulent geworden, dass du gewusst hast, okay, Rückenleiden werden mich wahrscheinlich ab jetzt öfter begleiten, als mir das lieb ist?
Nur das war schon, ich habe ja meinen ersten Bandscheibenvorfall 2000 gehabt in Lexand. Und mir haben meine Therapeuten gesagt, einmal Bandscheiben, immer Bandscheiben. Also ganz, ganz einfach. Und wenn du so ein Problem hast, musst du permanent was für den Rücken tun. Und dadurch, das hat mich eh immer begleitet. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Und ja, es ist halt dann natürlich mit dieser Belastung, die im Profisport auf den Körper eintritt, ist natürlich nicht hilfreich. Aber das war mir bewusst, das habe ich auch bewusst in Kauf genommen. Und ja, irgendwann war es halt dann so extrem, dass es halt nicht mehr gegangen ist.
Für all diejenigen, die vielleicht erst jetzt über diesen Podcast gestolpert sind oder das zur ersten Folge machen, die sie hören, das Thema Schmerz, die Allgegenwärtigkeit, teilweise leider auch, aber der Umgang damit, über das haben wir sehr ausführlich im zweiten Teil deiner großen Serie vor drei Wochen gesprochen. Also wer sich das anhören möchte, ist dort ganz gut aufgehoben. Eine weitere Thematik, die du noch angesprochen hast, dass du dezidiert als Mentor für Jonas Gustafsson nach Färjestad geholt worden bist. War das für dich schon so ein klein wenig der Hinweis, du wirst jetzt nicht mehr als unangefochtene Nummer 1 geholt, sondern eben zu Ausbildungszwecken und befindest du dich deswegen vielleicht ein wenig im Herbst deiner Karriere, oder hättest du schon noch auch gerne gehabt, als klarer Einzelgoalie geholt zu werden?
Nein, das also natürlich, wenn du Profisportler bist, willst du spielen. Ganz einfach. Aber in dieser Phase meiner Karriere war das für mich das Richtige. Mir ist gesundheitlich nicht gut gegangen und ich habe die Chance, dass ich wahrscheinlich beim besten Verein in Europa spielen kann, wo ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe in meiner Karriere, dann war das, dass ich damals nicht nach Färjestad gegangen bin. Und das meine ich nicht, also ich bin echt stolz, jemals für Lexand gespielt zu haben, aber Färjestad ist halt doch der Verein in Schweden. Und das wollte ich einfach nachholen. Und nein, ich habe mich nicht, was ich vorher schon öfters erwähnt habe oder in unseren Gesprächen, es ist, für mich sind alle Spieler gleich wichtig. Und ob jetzt der erste Tormann, der zweite Tormann ist oder der erste Linie Center oder der vierte Linie Center, das klingt zwar abgedroschen, aber es gehören alle dazu. Und für mich war die Saison im Nachhinein eine Bestätigung. Sind die Trainer zu mir gekommen und haben sich bedankt für meine Zusammenarbeit. Und das Schönste, was mir dann passiert ist, ist am Ende der Saison, haben wir Abschlussessen gehabt und dann ist eben die Frau vom Jonas Gustafsson zu mir gekommen und sie hat gesagt, Reinhard, ich will dir was sagen. Und dann sage ich, ja bitte. Dann sagt sie, du, ich weiß, der Jonas ist nicht einer, der viel redet. Aber ich würde schon sagen, dass er das sehr schätzt, wie du mit ihm umgegangen bist. Und das wird er da nie vergessen. Und das ist schon eine Bestätigung, die mir nachher zeigt, okay, Reinhard, das war doch gut, was du gemacht hast.
Nichtsdestotrotz, und die NHL-Klammer jetzt mal aus, weil dort den Anspruch erheben, Einser-Goalie zu sein, kann man schon mal machen, aber das ist dann doch whole different animal. Nachdem du dezidiert gebeten worden bist, auch in dieser Mentorrolle nach Färjestad zu gehen und de facto zum ersten Mal, zumindest seit wahrscheinlich 10 Jahren in Europa, nicht mehr den berechtigten Anspruch auf den Einser erheben zu können. Wirst du dich auf diese neue Rolle auch versucht vorzubereiten? Gab es da spezifische Vorbereitungen, dass du auf dich zukommen lassen?
Nein, ich habe ja versucht, mich trotzdem stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und ich bin schon recht ehrlich zu mir selber. Es ist, der Jonas Gustafsson hat dann damals wahrscheinlich die beste Saison gespielt, die auch bis heute noch die beste eines Torhüters gewesen ist in der schwedischen Liga. Und die Trainer sind auch damals zu mir gekommen und haben gesagt, oh, Reinhard, es fällt uns jetzt schon schwer. Ich habe dann gesagt, stopp, ihr müsst mir gar nichts erklären, ich bin ja nicht blind. ist sicher, wie er spielt. Ich würde mir selber nicht spielen lassen. Wenn ich so einen Goalie habe, wo die Spieler schon Angst haben, wenn sie vor ihm stehen, dann wäre es ja hier wahnsinnig, wenn es den austauschen tut. Also da bin ich schon ehrlich zu mir selber gewesen. Aber ich habe mich trotzdem als Teil der Mannschaft gesehen. Die Mitspieler haben mir das bestätigt. Für sie war ich auch nicht nur der zweite Tormann, sondern die haben schon gesehen, was ich gemacht habe. Und ich habe ja gewusst, ich bin ja unter bestimmten Voraussetzungen dorthin gewechselt. Und da, das ist das Schöne in Schweden. Also meine Erfahrung mit schwedischen Funktionären und Spielern ist, die sind ehrlich und die meinen auch das, was sie sagen. Und das ist ja alles so kommuniziert worden, wie es nachher eingetreten ist. Also wem hätte ich böse sein sollen? Es war ja so ausgemacht.
Du warst nach 7 Jahren Pause oder 7,5 Jahren Pause das erste Mal wieder in Schweden tätig. Damals für Leksand in der Elitserien, dann jetzt für Färjestad in der Saison 08-09 in der Elitserien. Wie hat sich das oder hatte sich in deiner Wahrnehmung das schwedische Eishockey innerhalb dieser Dekade verändert?
Oh, das ist schwer zum sagen. Der Eishockeysport generell hat sich verändert. Das wird von Jahr zu Jahr schneller, athletischer. Aber wo ich damals um die Jahrtausendwende nach Leksand gegangen bin, war das Niveau hoch und genauso war es 2008, 2009. Also beide Abstecher nach Schweden zu vergleichen, ist ein bisschen schwierig für mich jetzt. Das ist beides mal ein sehr hohes Niveau gewesen.
Dann stelle ich auch die Frage in eine andere Richtung, weil es immer, so würde ich zumindest interpretieren, der Buben- oder Jugendtraum war, bei Färjestad zu spielen. Gab es so einen Moment, wo du dir in der Organisation beim Ankommen dann irgendwie gedacht hast, so, jetzt bin ich angekommen?
Nein, weil den Moment hat man immer, wenn man mit Schweden zu tun hat. Die sind so herzlich und auch wenn sie nach außen kühl wirken, ist es sehr familiär dort. Und das hast du auch gemerkt, ich bin vom Flughafen abgeholt worden, vom Trainer und vom Manager und auch vom Hakan Lub, mit denen ich nicht zusammengespielt habe. Und die begrüßen dich mit einer Umarmung. Und genauso wirst du auch betreut nachher, bis du deine Wohnung beziehst oder alle anderen Sachen, die man noch erledigen muss, wenn man wo neu hinkommt. Und du fühlst dich immer sehr willkommen, wenn du mit Skandinavien zu tun hast. Das ist meine Erfahrung.
Bist du mit deiner Familie viel herumgekommen, viel herumgereist? Wann, wie und in welche Richtung ist die Entscheidung gefallen, ob die Familie auch ein Teil von Schweden sein soll oder nicht?
Ja, nach Färjestad ist die Entscheidung gefallen, eben wo ich dann von Salzburg weg bin, dass wir unsere Wurzeln wieder in Vorarlberg aufschlagen. Kinder sind in die Schule gegangen. Kinder haben vorher schon oft genug die Schule gewechselt und wir haben ja gewusst, dass das jetzt nur für ein Jahr ist. Und da wollten wir jetzt nicht noch einmal in eine andere Kultur, mit anderer Sprache. Diese Probleme wollten wir den Kindern nicht noch einmal zumuten. Also wenn wir die Kinder gefragt hätten, die wären sofort mit. Und also das habe ich schon gelernt. Ich habe natürlich oft hinten herum gehört, dass sie sagen, ja, was für ein Zigeunerleben ihr führt und ihr reißt nur umeinander. Und ich bin auf eins draufgekommen, für die Kinder ist nur eines wichtig, dass die Eltern oder dass die Kinder bei den Eltern sind. Und meine Kinder denen wäre das egal gewesen, die wären nur für ein Jahr auch nochmal nach Schweden gegangen. Aber wir haben uns entschieden, dass es besser für sie ist, wenn sie da jetzt da regulär in die Schule gehen.
Wie ist es dir persönlich damit gegangen, auf einmal nicht mehr die Menschen, die dir logischerweise am nächsten stehen, auch nahe zu haben, sondern wieder viele hundert Kilometer entfernt?
Ja, das Schwierigste war immer, nachdem sie auf Besuch waren. Ich meine, wir haben uns das so einteilen können, dass sie dann doch länger auf Besuch waren immer. Und wenn man halt die Kinder schluchzend am Flughafen verabschieden muss, ich glaube, war es jede Mama und jeder Papa, dass sie das nicht gut anfühlt. Und das war damals, da habe ich Gott sei Dank die Unterstützung von meiner Frau gehabt. Sie wollte mir meine Träume nicht verbieten und hat das auch alles so hingenommen, wie ich das entschieden habe. Und sie hat auch gewusst, was mir daran liegt, dass ich da mal in Ferris dort spielen kann. Aber da habe ich damals schon gewusst, es geht nur ein Jahr, weil, ich meine, wenn man dann in die Augen von der Tochter schaut und die will nicht ins Flugzeug einsteigen, dann ist das nicht so ein schönes Gefühl. Und da stellt sich dann die Frage schon, Reinhard, du Egoist, warum tust du das? Und es ist mir nicht leicht gefallen, das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Und ich habe oft ein schlechtes Gewissen gehabt und habe das auch mit meinen Kindern angesprochen. Und jetzt mittlerweile sind sie groß und sie haben Gott sei Dank keinen bleibenden Schaden davon getragen. Ich meine, es war trotzdem schön. Im Gegenteil, sie reden über die Besuche, wo sie waren. Dann haben wir uns eine schöne Zeit gemacht. Mein Sohn hat die Freunde kennengelernt oder hat zusammengespielt auch mit früheren oder jetzigen NHL-Spielern wie den Eklund, der jetzt bei Minnesota ist. Mit denen hat er, wenn er auf Besuch war, hat er halt mit einem Eishockey gespielt dort. Und sein Papa ist auch früherer Kapitän von Ferris dort gewesen und der war natürlich auch immer in der Eishalle und dadurch war der Anschluss für meine Kinder, also das ist recht leicht gefallen, dass sie dort Kontakt gefunden haben und sie reden mehr über diese Zeit, wo sie auf Urlaub waren bei mir und haben eigentlich nur gute Erinnerungen.
Jetzt hast du viele, nennen wir es jetzt mal High-Profile-Organisations gesehen, die VWO damals wahrscheinlich die Creme de la Creme in Österreich. Du warst in NHL und American Hockey League Organisationen, du warst bei Red Bull Salzburg, die damals auch infrastrukturell ein Ausrufezeichen setzen wollten. Wo rangiert da Ferris da den Punkt der Facilities und so, wie man dort Eishockey als Profi leben muss, leben darf?
An erster Stelle. Das ist eine kleine NHL-Organisation. Ich meine, wie jetzt Ferris da, das weiß ich nicht, weil da hat es ja auch einen kompletten Wandel gegeben. Es sind alle austauscht worden. Aber damals war es so, es ist eigentlich eine NHL-Organisation gewesen, nur familiär. Fertig. In der NHL, ich habe das große Glück gehabt, das hat mir mein Agent auch bestätigt, dass ich mit St. Louis wahrscheinlich die menschlichste Organisation erwischt habe. Mit dem Larry Blow, der sehr auf Familie bedacht war und wo Kinder auch immer willkommen waren. Da habe ich auch ein Glück gehabt. Aber Ferris ist für mich die Nummer eins.
Diese Mannschaft, zu der du damals dazugekommen bist, was war das für eine Truppe?
Ja, wir haben viele neue Spieler gehabt und viele, sage ich mal, viele Spieler, die schon ganz lang beim Verein gespielt haben und auch im schwedischen Eishockey sehr, sehr bekannt waren. Und wir haben Jörgen Jönsson, der ist, glaube ich, mittlerweile immer noch der Rekordnational-Teamspieler. Der war unser Kapitän und das sind halt Charaktere. Der hat im Playoff hat der bei uns in der vierten Linie gespielt und ist aber trotzdem noch unser bester Spieler wahrscheinlich gewesen. Hat aber auch nie gejammert, sondern hat jede Rolle, die ihm aufgetragen wurde, hat er akzeptiert. Und das war schon eine spezielle Truppe, die wir gehabt haben.
Nachdem bei Ferris dort ja auch der Anspruch der Selbstgesetzte war und ist, jedes Jahr Meister zu werden. Man ist, als du dorthin gekommen bist, zweimal in Serie zuvor im Halbfinale ausgeschieden, war da auch Druck verspürbar, es sollte jetzt langsam aber sicher wieder klappen, 3 Jahre wären zu lang?
Nein, so weit habe ich nicht gedacht. Es hat sich dann so ergeben, aber ich habe auf das schon geschaut, wenn ich ganz ehrlich bin, ich wollte nicht zu Vereine gehen, die schon davor gewonnen haben. Ich wollte zu Vereine gehen, die nicht gewinnen und ich will dann meinen Teil dazu beitragen, dass es endlich funktioniert. So habe ich ja meine Vereine ausgewählt und was sind da. Ich kann diese Diskussionen nicht ganz nachvollziehen, wenn es immer heißt, eben der Verein hat gegen den Verein immer ein Problem gehabt. Weil wenn ich ein neuer Spieler bin, weiß ich ja das nicht. Ich kenne die Geschichte nicht und es ist mir wurscht, was vorher war. Und so ist es auch da. Ich meine, wenn du zu Vereinen wie Ferrestad oder ist halt Red Bull Salzburg in Österreich, natürlich zählt für die nur der Meistertitel. Es wäre ja traurig, wenn es anders wäre. Aber das ist mir ja bewusst, aber ich sage das zum Roger Bader oft, weil er sagt, ja, Roger, dann sagt der Roger zu mir, weißt du, Reinhard, ich will gegen die Slowakei gewinnen, dann sage ich, Roger, weißt du, ich bin in noch kein Eishockeyspiel gegangen, weil ich verlieren wollte. Und drum, also natürlich wollen wir gewinnen. Und ob jetzt da, ich habe nicht deswegen nicht mehr Druck, weil ich bei einer besseren Mannschaft spiele. Den Druck tue ich mir ja selber aufsetzen.
Du wirst noch faires Zeug geholt, um auch die Mentorrolle eben für Jonas Gustafsson einzunehmen. Wie war der tagtägliche Umgang mit ihm? Was waren vielleicht auch die Dinge, die du dir vorgenommen hattest in dieser neuen Rolle, in dieser Interpretation deiner Rolle?
Er ist ein Partner gewesen. Er ist ein Partner. Wir haben einen super Dormann-Trainer gehabt, den besten, den ich je gehabt habe, mit dem Erik Granqvist, der mittlerweile Experte ist im schwedischen Fernsehen. Und er hat, mit denen habe ich mich natürlich abgesprochen. Und er hat gesagt, Reinhard, der Jonas ist echt ein super Kerl. Er ist nur stur ab und zu. Und
du natürlich überhaupt nicht, da hast du
nein, bin ich auch nicht, Gott sei Dank. Und er braucht halt dann, er wird nicht zugeben, dass du recht hast, aber er wird am nächsten Tag kommen. Und oft reicht er halt nicht, und das hat jetzt ihn als Dormantrainer ausgezeichnet, den er krank ist, der hat gesagt, oft reicht nicht, wenn ich was sage, dann ist gut, wenn das von einem Veteran kommt, hat er gesagt. Und auf die wird er hören. Und so war es dann auch. Es ist, ich habe die Freiheiten gehabt, ich habe mit einem Späße machen können, wo er bei anderen beleidigt gewesen ist und bei mir war es halt nicht, aber das hat ihm halt auch wieder aufgelockert und da habe halt ich schon andere Freiheiten gehabt als älterer Mitspieler, der, sage ich mal, schon dort gespielt hat, wo er gern spielen möchte. Und ich würde sagen, dass es recht freundschaftliches Verhältnis war.
Ich muss da noch bei einer Komponente einhaken, wenn du sagst, Erik Granqvist war der beste Torhütertrainer, den du jemals in deiner Karriere hattest. Warum?
Weil er den Menschen verstanden hat. Der ist zu Verständnis, der war auch Torhüter, selber hat in der schwedischen Liga gespielt und hat am Ende seiner Karriere ist er 3 Monate meditieren gegangen nach Indien. Und das habe ich von ihm gelernt, dass er versucht, die Menschen zu verstehen. Und er hat mich auch trainiert und ich bin auch nicht immer einfach gewesen und oft war er auch grantig, wenn er mir zum 10. Mal gesagt hat, ich soll was tun. Und dann habe ich ihn auch schon mal geschimpft, was man dann im Nachhinein eh leid dann hat. Und ich habe mich dann entschuldigt bei ihm und da war er ist überhaupt nicht nachtragend gewesen. Er hat das verstanden. Er hat da gewusst, okay, jetzt muss er mich in Ruhe lassen. Oder er hat da, so was ich gerade vorher gesagt habe, beim Jonas Gustafsson hat er gewusst, er sagt es ihm, er wird beleidigt sein, aber am nächsten Tag wird er kommen und wird das versuchen umzusetzen, auch wenn er es nicht sagt. Und der hat die Spieler lesen können, auch von der Körpersprache her.
Ab wann war dir klar, hier in Färjestad, da ist was, da braut sich was zusammen im Speziellen, also something special is brewing here?
Relativ früh. Wir haben Vorbereitung gehabt. Da hat es dieses Salut, was ja nachher von Salzburg war, das hat es ja im skandinavischen Bereich schon gegeben. Das ist ja von dort abgewandelt worden nachher. Und dieses Turnier von Red Bull Salzburg.
Die European Trophy damals, genau, glaube auch European mit Bo Lennertsen, der ja auch schon Teil
genau, von Färjestad war. Genau, der hat ja auch bei Färjestad war der in der Organisation und das haben ja die Skandinavier schon gemacht mit Norwegen und Finnland. Und wir sind halt da gereist und haben auch nur gegen gute Mannschaften gespielt und haben zwar ergebnistechnisch nicht immer gut abgeschnitten, aber wir haben halt auch einen Trainerstab gehabt, die sehr, sehr relaxed waren und gesehen haben, okay, das funktioniert schon, da fehlt halt nur noch der Feinschliff. Und wir haben einfach zu gute Spieler gehabt, dass das, auch von den Charakteren her, dass das nicht funktionieren hat können. Und dann in der mitten in der Saison sind wir halt durchgestartet. Auch der Verdienst vom Torhüter, vom Jonas Gustafsson, das ist halt so, der war schon so in die Köpfe drin bei den gegnerischen Spielern, dass das leere Tor nicht mehr getroffen haben.
Sprichst du nämlich an, wenn man auf seine individuelle Saison blickt, sowohl in der Regular Season als auch in der Postseason, Goal Against Average unter 2, Save Percentage über 93.
In Zahlen ließ sich das beeindrucken, aber wie schafft man es, in die Köpfe des Gegners so reinzukommen?
Keine Ahnung, wie die Spieler da ticken. Es ist halt so, wir haben natürlich auch so eine gute Mannschaft gehabt, so eine gute Verteidigung, dass nicht so viel zugelassen worden ist. Aber nichtsdestotrotz war der Hauptgrund er. Und wir haben ja die Spiele nicht 6-1 oder 6-0 gewonnen, sondern wir haben 1-0, 2-1, 3-2. Aber wahrscheinlich, das war die Ausnahme, dass so viele Tore fallen. Und da hat halt wieder bewiesen, dass Defensive gewinnt Meisterschaften. Und wir haben ja, glaube ich, sogar einen Rekord aufgestellt, dass wir, ich glaube, 15 Spiele hintereinander gewonnen haben oder irgend sowas. Und sind dann so ins Playoff nachher gegangen und haben dort zwar immer knapp gewonnen, aber wir haben halt jedes Spiel haben wir irgendwie über die Runden gebracht.
Viertelfinale gesweept, Halbfinale gesweept, Finale 4-1 gewonnen. Eine unfassbare Postseason und die Werte von Jonas Gustafsson mit einem Goal Against Average über 13 Playoff-Spiele, wohlgemerkt die beste Competition der Liga, mit 1,03 und einer Save Percentage von über 96%. Kannst du dich noch an die Playoffs erinnern und wie ist es, so einen unfassbaren Torhüter-Run von der Bank aus zu verfolgen?
Ja, da gibt's gar keine Worte. Das war unglaublich. Das war echt unglaublich. Es ist ja nicht so. Auf der anderen Seite hat gespielt in ich glaube, wir haben gegen Brünnes im Viertelfinale gespielt. Da hat ein Lindbeck und ein Markström gespielt. Die haben beide in den Chelsea gespielt nachher und spielen immer noch. Und wir haben gespielt im Finale gegen Stefan Lief, der leider tödlich verunglückt ist bei Jaroslav damals, der ein absoluter Gewinner-Goalie war. Also es ist ja nicht so, dass die anderen einen blinden Tormann gehabt haben, sondern die waren genauso gut. Aber er war einfach eine Stufe drüber und er ist dann gejagt worden von ganz vielen NHL-Clubs.
Hat es ja dann auch in die NHL geschafft, unter anderem Maple Leafs und Red Wings, später dann noch Bruins und Oilers für kleine Stelldicheins. Aber jetzt wirst du auch noch in Schweden Meister, fügst diesen Titel deiner ohnehin schon großen Karriere hinzu. Die Schweden sind ja mutmaßlich, also will es das Klischee vielleicht etwas unterkühlt. Aber was ist in Karlstadt los, wenn Färjestad Meister wird?
Ja, das war unglaublich. Der ganze Platz war voll. Ich glaube, da waren 30.000 Leute bei der Parade. Also da hast du nur mehr Leute gesehen. Das war, jetzt hätte man nicht vorstellen können, dass das so einen riesen Stellenwert hat und dass das in Schweden möglich ist. Aber da war bis in die Seitengassen hast du nur Leute gesehen. Das war ein tolles Gefühl.
Wenn du bei diesem zweiten, sagen wir mal, Schweden-Abenteuer eine Erinnerung mitnehmen müsstest oder benennen müsstest, wo du sagst, die wird mir ein Leben lang bleiben. Ist es genau diese Parade oder ist es was völlig anderes?
Ja, ist was ganz anderes. War, wo ich mit meiner Tochter fischen war. Über das lachen wir heute. Meine Tochter wollte immer fischen gehen. Und dann sind wir fischen gegangen und sie war 8 Jahre und sie hat die Angel so schlecht reingeworfen, dass sie immer hängen geblieben ist. Und ich habe halt immer, sie hat abgerissen, ich habe wieder neu aufsetzen müssen und dann sind wir wieder fischen gegangen und sie ist hängen geblieben und dann, Papa, ich will noch einmal. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt habe ich wieder neu die Angel aufgesetzt und sie wirft wieder rein und sagt, Papa, ich bleib schon wieder hängen und ich bin schon fuchsteufelswild gewesen. Und dann sage ich, gib her die Angel. Und in dem Moment springt der Fisch aus dem Wasser. Also hat sie ein Hecht gefangen sogar. Und er hat sich so eine Freude gehabt. Und ja, das ist mir in Erinnerung geblieben. Komischerweise. Die ganze Saison war toll vom Eishockey-technischen her, wenn ich sagen kann. Aber die Momente, die nachher eben, wie jetzt das mit meiner Tochter über das, da erzählt meine Tochter heute sogar noch.
Du hast es angesprochen, es war immer darauf ausgelegt, dass es ein einjähriges Abenteuer bleiben wird mit dem Ausflug nach Färjestad. War dementsprechend auch klar, dass es zurück nach Österreich gibt oder wolltest du da dann auch nochmal Tabula Rasa machen, um zu sehen, wo es potenziell hingehen könnte?
Nein, ich war eigentlich offen nach allen. Ich habe jetzt gewusst, okay, jetzt bin ich wieder zurück und wollte aber nur für einen Verein spielen, wo ich weiß, dass ich wieder um einen Meistertitel mitspielen kann.
Weil du gesagt hast, dass dir Vereine immer so ausgesucht, dass sie gerade keinen Erfolg hatten. Inwieweit war es für dich von Relevanz, dass Salzburg ausgerechnet im 7. und alles entscheidenden Spiel gegen Klagenfurt den Kürzeren in der Meisterschaft gezogen hatte?
In dem Moment gar nicht, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass ich noch einmal nach Salzburg gehe. Es ist, so wie ich das System bei Red Bull Salzburg verstanden habe, ist, wenn du dort spielst, kannst du dort bleiben. Und die sind auch loyal, aber wenn einmal weg ist, sind sie beleidigt.
Du bist doch einer der ganz, ganz wenigen Fälle, wo dieses Beleidigtsein offenbar nicht dauerhaft war. Warum?
Von mir hat damals jemand gesagt, weil sie eben nicht gewonnen haben. Und dann ist halt die Diskussion gestanden, wie wir wieder gewinnen können. Und dann ist halt mein Name gefallen. Und so, ich bin ja nicht von Anfang an der Saison wieder dort gewesen. Ich bin ja dann mitten in der Saison so nach Salzburg gekommen, nachdem sie, glaube ich, am 8. Platz gestanden sind.
Bis zum 12.11.2009 erstmals gegen Linz, als ob das Schicksal es genauso wollte, dann für Salzburg zum Einsatz gekommen als amtierender schwedischer Meister, wenngleich Backup, so lange ohne Job zu bleiben, war das Kalkül oder bist du irgendwann ins Schwitzen gekommen, ob das mit Right Time, Right Place noch was wird?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe gesagt, okay, ich würde gerne noch weiterspielen, aber nur bei einem Top-Verein. Ich habe Angebote von anderen Vereinen gehabt, wo vielleicht das finanzielle Angebot interessanter gewesen wäre, aber wo ich nicht die Möglichkeit gesehen habe, dass ich dort was gewinnen kann. Und dadurch habe ich das abgelehnt und habe mich eigentlich entspannt zurückgesetzt und abgewartet.
Wie war dieses Abwarten oder wie hast du versucht, auch mit einem Körper von Schmerzen und vielen Strapazen gezeichnet, wirst du versucht, dich auch einigermaßen fit zu halten im Wissen, man ist jetzt auf Abruf?
Ich habe ganz normal, mein Sommertraining ist halt verlängert worden und ich habe das Glück gehabt, aber ich habe da halt da noch in der zweiten Liga, aber ich bin da in Feldkirch mit aufs Eis gegangen und habe mich so fit gehalten.
Und dann kommt der Anruf aus Salzburg. Wie lange hast du nachdenken müssen?
Ja, dann ist der Anruf aus Salzburg gekommen. Dann hat mich der Pierre Bachet getroffen noch einmal. Bin ich nach Salzburg gefahren und dann habe ich einen Vertrag unterschrieben bis Ende Saison.
War das ein sich rasches Wiedereinleben oder weil es dann eben auch hier wieder viel Fluktuation gab, eine komplett neue Erfahrung für dich?
Nein, es war ja da, also der Stamm war ja noch da von den österreichischen Spielern. Und dadurch ist es recht einfach gewesen. Ich habe ja trotzdem Kontakt gehabt zu den Spielern, weil wir ja im Nationalteam zusammen gespielt haben. Oder die Eishockey-Welt ist ja nicht so groß, dass man da den Kontakt verliert, wenn man mal eine Zeit weg ist. Also das ist eigentlich recht einfach gegangen.
Das Einzige, was in dieser Saison so wirklich Konstanz hatte, war, dass es zumindest auf der Torhüterposition wenig Konstanz gab. Mit Dave Lenevy und dir hat Pierre Paget vielleicht der Torhüter bewusst auf keine Nummer 1 gesetzt. Wie ging es dir in diesem Konkurrenzkampf und wird der sich vielleicht auch von anderen, die du zuvor in deiner Karriere hattest, unterschieden?
Überhaupt nicht, weil ich weiß es noch einmal, das ist abgedroschen, aber ich habe jetzt das nicht, ich sehe den anderen Tormann nicht als Konkurrenz, sondern wir sind eine Mannschaft und wenn es einem gut geht, geht es den anderen automatisch auch gut. Natürlich will jeder spielen, ich will genauso spielen wie der andere, aber im Endeffekt, wenn du Meister wirst, wirst du ein Meister als zweiter Tormann. Und auch das hilft dir im späteren Verlauf deiner Karriere. Und ich glaube, dass ich das große Glück gehabt, habe ich auch in unserem Gespräch schon erwähnt, dass ich, wie ich mit einem Klaus Dahlberg einen Tormann gehabt habe, der auch diesen Neid nicht gekannt hat. Ich habe das Glück gehabt, wo ich nach Amerika gekommen bin, mit Chris Osgood, der immer nett war, oder der Patrick Lalie, mit denen ich, oder Brent Jones oder Freddie Brathwaite, mit denen ich zusammengespielt habe. Die waren immer unterstützend und so wollte ich das weitergeben. Und so habe ich das mit allen Torhütern, mit denen ich zusammengespielt habe, weitergegeben. Und was mich persönlich echt freut, ist, dass die Goalies, mit denen ich dann, wo ich nominell bessere Goalie war, die, wenn ich dort war, haben alle ein besseres Save Percentage gehabt, als bevor ich gekommen bin. Und so war es ja auch mit dem Lenové.
Nichtsdestotrotz, die Narrative, die sich dann auch sehr schnell drumherum entwickeln, man kriegt nie einen Rhythmus, wenn man nie weiß, ob man jetzt irgendwie länger drin ist oder nicht. Ist das überbewertet und ist das so ein klassisches Mediennarrativ oder steckt da tatsächlich was dahinter, dass man mit genug Spielen dann auch irgendwie in den Rhythmus kommt und der sonst fehlt?
Na, der Tormann braucht einen Rhythmus. Und ich meine, wir haben damals im Playoff abgewechselt und es hat zwar funktioniert, aber ist ein Schwachsinn, meiner Meinung nach. Es ist, da wollte halt der Pierre ein Exempel statuieren und zeigen, dass er das Eishockey neu erfunden hat. Aber ich halte nichts davon. Und wenn man da rückblickend schaut, wir sind ja nicht Meister geworden, weil der Lenové oder der Divis so gut war, sondern weil wir die bessere Mannschaft waren. Fertig. Und also nicht wegen der Torhüterleistung in dem Jahr. Und ein Grund war auch deswegen, weil keiner gewusst hat, was los ist. Auch ich nicht. Und ich glaube, dass ich mental recht stark bin und mich nichts aus der Ruhe bringen lassen kann. Aber natürlich ist es hilfreicher, wenn du weißt, dass du die Rückendeckung vom Trainer hast.
Wenn man die Finalserie aus diesem Jahr isoliert betrachtet, was hat das über diese Salzburger Mannschaft ausgesagt, dass auch ein 0-2 in der Finalserie kein Rückenbrecher war?
Wir waren... Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, ob die anderen da gleich mitdenken. Ich glaube, wir haben das schon gedreht, aber nicht weil wir so gut waren, sondern weil Linz im Finale einfach schon blau war. Die haben eine ganz lange Serie gehabt. Ich habe auch eine Szene im Bild, wo der Philipp Lukas, der Kapitän von Linz, hätte auf ein Breakaway gehen können. Und unser Verteidiger, der 4 Schritte hinter ihm war, hat ihn aber locker eingeholt, weil er schon so blau war, weil er einfach nicht mehr können hat. Weil er so überspielt war und die haben einfach nicht mehr können. Linz war fertig. Die haben halt nur mit 2 Linien gespielt und da war das System von Pierre halt hilfreich. Der hat mit 4 Linien durchgespielt, ist wurscht, was passiert. Und dadurch haben wir mehr Kraft gehabt am Schluss.
Gewöhnt man sich irgendwann ans Meister werden?
Nein, es gewöhnt man. Man gewöhnt sich nie dran. Es ist jedes Jahr ein tolles Gefühl.
Aber gibt's trotzdem den Moment, wo man dann innehält und sich denkt, Wahnsinn, aus Schweden kommend oder nach Schweden gehend, zweimal Meister in Serie geworden, in Schweden Meister geworden, dann wieder in Salzburg bei der Rückkehr, nachdem es genau dieses eine Jahr, wo du nicht Teil der Mannschaft warst, nicht geklappt hat?
Wohl ist schon, das ist ein gutes Gefühl. Und ja, ich glaube, du kennst mich recht gut, ich rede nicht so über meine Vergangenheit, aber ich bin schon stolz auf das, was ich erreicht habe. Auch wenn ich nicht drüber rede, aber ich weiß aber auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man jedes Jahr einen Meistertitel mitspielen kann. Und ja, natürlich habe ich mir auch die Vereine aussuchen können. Und habe auch gezielt gewählt, wo ich mir gedacht habe, okay, da können wir eine Chance haben. Aber trotzdem, nur weil du jetzt vielleicht nominell die beste Mannschaft hast, heißt ja nicht, dass du immer Meister werden kannst. Und in dem Jahr, wo Salzburg eben nicht Meister geworden ist, waren sie auch die beste Mannschaft nominell. Und nur, es muss halt trotzdem alles passen, dass man die Saison wirklich mit einem Triumph abschließen kann.
Du hast die Saison in der Liga mit der Meisterschaft abgeschlossen und gleichzeitig auch nach der Saison deinen letzten Auftritt im ÖRV-Nationalteam gehabt bei der WM der Division 1A. Dort mit deinen Leistungen auch erheblichen Anteil daran gehabt, Österreich unter Bill Gilligan wieder in die A-Gruppe zurückzuführen. Welchen Stellenwert hat er über deine Karriere gesehen, das Nationalteam für dich?
Einen großen Stellenwert. Das ist bei uns war es so, wir waren, man, wir haben Spieler gehabt wie ein Herbie Homberger, ein Martin Ulrich, Dieter Kalt, die haben immer im Ausland gespielt zu ihren besten Zeiten und die sind alle gern gekommen und wir haben einfach gern für Österreich gespielt. Drum ist für mich oft heutzutage schwer verständlich, dass Spieler permanent absagen und sie nur die Zuckerlasse suchen, nur zu den großen Turnieren kommen. Wir sind auch für Trainingslager im November von Schweden oder Deutschland herkommen und man sollte schon stolz sein. Und das ist das, was ich leider an uns bekrittel ist, wenn wir da die italienische Hymne zum Beispiel bei der Fußball-EM zuschauen, mit was für einer Inbrunst die das singen. Und dieser Patriotismus fehlt mir ein bisschen in Österreich.
Inwieweit ist es auch, nennen Sie es mal, poetische Schönheit, dass du bei einem Turnier, bei dem viele vielleicht absagen, in deinem letzten Turnier fürs Team großen, mehr als nur großen Anteil hattest, das Team wieder in die A-Gruppe zurückzuführen und dann es auch eine Nationalteam-Karriere sein zu lassen?
Ich hätte ja gerne nur weitergespielt, nur bin ich vor der nächsten WM ja verletzt worden und an der Schulter operiert worden. Also es war ja zu dem Zeitpunkt, habe ich ja nicht meine Nationalteam-Karriere beendet, sondern ich bin so lange zur Verfügung gestanden, solange mich der Trainer für gut befunden hat. Und ich wäre ja damals ich glaube in der Slowakei wäre dann die nächste WM gewesen, da wäre ja dabei gewesen, nur bin ich halt leider im Finale davor verletzt worden.
Es geht in deine letzte Salzburg-Saison und die möchte ich ein klein wenig abkürzen, das Ganze aber noch mit einer Episode versüßen, die mich erreicht hat von einem ebenfalls langjährigen Weggefährten, mittlerweile Puls 24 Eishockey-Experte, nämlich Daniel Welser, der auch die Aufgabe bekommen hat, wie alle anderen Wortspender, sich ein wenig mit deiner Karriere, mit deinem Tun und Wirken auseinanderzusetzen. Und er hat Folgendes mitgebracht.
Ich habe den Reini das erste Mal bei der AWM in Prag 2004 kennengelernt. Und wie er da performt hat in seiner St. Louis Blues Maske und die WM war sehr erfolgreich, weil der Reini hat uns da zu einem historischen 2-2 gegen Kanada geführt und überhaupt, wie er da performt hat, war unglaublich und das zeigt wieder, dass man einen starken Rückhalt braucht, um erfolgreich zu sein und aber den Reini habe ich dann das Jahr darauf, wo dieser Lockout war in der NHL, da hat er bei Villach gespielt und kann mich noch gut erinnern, wir haben ein Penalty-Schießen gehabt und ich bin ja nicht bekannt dafür gewesen, dass ich gleich mal aufgestellt wurde und durfte einen Penalty gegen Reini schießen. Der ist Gott sei Dank auch reingegangen. Ich weiß gar nicht wie, aber auf alle Fälle ist er reingegangen und das bleibt mir irgendwie in Erinnerung. Und zu meiner Salzburg-Zeit mit dem Reini kann ich mich erinnern, er war ja vor mir schon in Salzburg tätig und ist Meister geworden, aber er war ein guter Grund oder ein wichtiger Grund, dass wir damals 2007, 2008 Meister geworden sind. Und er hat dann Red Bull Salzburg verlassen. Aber ich glaube, vielleicht kann er sich noch erinnern an die European Trophy. Ich glaube, das war 2010, 2011. Ganz kurios, sein letztes Salzburg-Jahr. Und wie Spiel um Platz 7 gegen, TPS Turku war das, in Zell am See. Und ja, miserabel gestartet. Wir waren, glaube ich, mal 5-1 zurück, glaube ich. Und der Reini ist dann statt Dan LaCosta, glaube ich, war dem Tor reingekommen in den Kasten. Und ja, schlussendlich ist es 9-5 für den Gegner ausgegangen. Aber was kurios war, dass Pierre Pasché, glaube ich, im letzten Drittel bei jeder Unterbrechung die Tormänner gewechselt hat. Und sowas habe ich nie erlebt im Eishockeysport. Und ich glaube auch, der Reini, der ist dann nur perplex immer bei der Banne gestanden, hat gewartet, bis die Unterbrechung war. Dann haben die Tormänner getauscht, haben sich abgeklatscht und ja, dieses spezielle Spiel bleibt mir in Erinnerung. Aber was den Reini so ausgemacht hat, war immer als Tormann, er war ein harter Arbeiter, abseits vom Eis auch am Eis, aber abseits vom Eis, was der in seinen Körper investiert hat, welche Arbeit, er hat seine kleinen Wehwehchen immer wieder selbst therapiert und ich habe keinen Tormann gesehen in meinem Team, der so hart an sich gearbeitet hat, also das hat ihm wirklich ausgemacht und da war er stur und hat sein Programm abgespult und war immer topfit und ja, Reini war auch ein lustiger Kerl, der immer wieder einen Schmäh gebracht hat in der Kabine und für lockere Späßchen auch zu haben war und es war eine lustige Zeit mit ihm.
Auch da steckt schon wieder viel drin und über viele Teilbereiche und Aspekte haben wir schon gesprochen, aber weil er genau dieses eine Spiel bei der European Trophy angesprochen hat, mit diesen ständigen Torwartwechseln bei jeder Unterbrechung im Schlussdrittel, abgesehen davon, dass ich viel zu gerne Mäuschen dort auf der Bank und so es irgendwie auch geht, in deinen Gedanken irgendwie gespielt hätte, war das die kurioseste, absurdeste, setz ein Adjektiv, das hier passt, ein Partie deiner Karriere?
Das war ein klassisches Beispiel, wie man Tormann kaputt machen kann. Es ist der Den Lacoste, ein echt lieber Kerl, der ist ja auf Dreier-Basis gewesen. Da haben sie einen zweiten Tormann mit nach mir gesucht und das war ein super Tormann. Aber der Trainer hat es geschafft, dass er ihn kaputt macht und der hat das Spiel gekriegt, war 5-0 hinten nach dem ersten Drittel, wobei ich ehrlich sagen muss, dass er am wenigsten dafür hat können. Und dann bin ich eingewechselt worden, das zweite Drittel und war nicht viel besser. Da ist 7-0, glaube ich, gestanden, oder ich weiß nicht, zu 0, ich habe zwei Tore gekriegt. Und dann geht's ins letzte Drittel, kriege ich das achte Tor und auf einmal steht der Dan vor mir und sagt, hey, I got a change. Und dann fahre ich zur Bank zu, schaue zum Pierre, denke, das darf ja nicht wahr sein. Und setz mich nieder, sagt er, Divo, you're up next. Und hat zum Wechseln angefangen, jeden Wechsel. Und der Lacoste hat es überhaupt nicht mehr ausgehend. Und ich habe das dann dreimal mitgemacht. Und beim vierten Mal habe ich gesagt, den bleib im Tor, ich gehe nicht mehr rein. Ich lasse mich nicht verarschen, habe ich gesagt. Und ich habe es halt schade gefunden für den, weil das war eigentlich ein guter Tormann, aber der ist halt da kaputt gemacht worden und ja, mir fehlen da eigentlich die Worte. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ist das mannschaftsintern Players Only oder dann mit dem Coach auch thematisiert worden?
Nein, überhaupt nicht, weil es keinen Sinn gehabt hat. Ich bin zum Den gegangen, ich habe gesagt, bitte überleg nicht eine Sekunde über das, was heute passiert ist, weil das ist nicht normal. Also bitte, das dürft ihr echt nicht kaputt machen und mir war es wurscht, wenn ich ehrlich bin.
Es war die letzte Saison in Salzburg, die Formvollendung war dir leider nicht vergönnt, nachdem du da im fünften Spiel eine Schulterverletzung zugezogen hattest. Nichtsdestotrotz gab es noch einmal eine Meistermedaille. Wenn du jetzt auf diese sehr erfolgreiche, aber natürlich auch turbulente Zeit in Salzburg zurückblickst, was bleibt für dich davon übrig?
Das ist eine tolle Zeit. Ich bin ein Wiener und lebe jetzt in Vorarlberg und jetzt überspitzt gesagt, ich war auf der ganzen Welt und für mich gibt es zwei Orte, wo ich mir vorstellen kann, permanent zu leben und das ist Salzburg und Vorarlberg. Und ich bin immer wieder gern in Salzburg, die Organisation ist toll, sie haben einen super Sponsor mit Red Bull, der das alles ermöglicht. Wäre mehr rauszuholen? Ja, ich glaube schon. In Salzburg ist es schade, dass da nicht mehr produziert wird an Spielern. Aber ja, da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich habe gerne in Salzburg gespielt. Ich war immer stolz drauf, dass ich das Trikot tragen habe dürfen. Und ich möchte, da will ich echt keine Sekunde missen.
Worauf du sehr viel Einfluss hast, ist das, was in 2 Wochen passiert. Das ist nämlich der Ende oder das Ende von Teil 4 deines großen Karriererückblicks. Der 5. und wahrscheinlich wichtigste Teil widmet sich unter anderem deinem Debüt in der National Hockey League und deiner Zeit in Übersee. Bedanke mich wie immer sehr herzlich, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, um über Eishockey zu plaudern.
Gern geschehen.
Das war Reini Divis und das war Teil 4 der Karriere-Rückschau. Heute in einer Woche gibt es wieder eine reguläre Folge von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner und dann in 2 Wochen das große Finale der großen Karriere des Jahrhundert-Goalies Reinhard Divis hier bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner.
Hockey O'Clock mit Martin Pfanner über die Karriere des österreichischen Jahrhundertgoalies Reinhard Divis wurde präsentiert von Hockey Data. Hockey Data. Better Stats. Better Sports.